Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Dann, wir hocken heute zusammen am Grammeterhof in Österreich. Ich hocke zusammen mit dem Josef Holzer und wir sprechen heute einmal über Permakultur. Herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast, beziehungsweise vielen Dank, dass du das mit mir machst und dass ich da sein darf am Grammeterhof.
Ja, schön, dass du da bist.
Sehr gern. Bevor wir reinstarten in die ganze Geschichte, mache ich es immer ganz gern so, dass das Publikum oder die Zuhörerschaft einfach mal eine kurze Idee bekommt, wer mir da gegenüber sitzt. Deshalb, wenn du einen ganz kurzen Einblick geben könntest, wer du genau bist, bevor wir auf das Thema Permakultur überhaupt tiefer einsteigen.
Okay. Ja, ich bin Bergbauer hier am Grammeterhof, für einen Hof mit circa 45 Hektar, ist ein relativ diverser Hof, sagen wir es mal so, mit vielen verschiedenen landwirtschaftlichen Nischen, den ich da doch schon vor 14 Jahren jetzt mittlerweile von meinen Eltern übernommen habe. Und ich führe den Hof als Permakultur. Der Hof ist sozusagen einer meiner Bereiche. Ich mache auch noch zusätzlich ein bisschen Planung und Projekt, sage ich mal, Unterstützung, Entwicklung und mit einem kleinen Planungsbüro und ganz klein wenig Erwachsenenbildung mit ein paar Seminare. Beziehungsweise ich mache ein paar wenige Handvoll Hofführungen. Das ist so ein bisschen dieser Bereich. Aber ja. Großteils ist sozusagen mein Hof und das Planungsbüro. Und ich muss mich ein bisschen entschuldigen für meine Stimme. Ich muss ein bisschen aufpassen heute. Halt, ich hoffe, es ist halbwegs hörbar. Ich habe ein bisschen eine angeschlagene Stimme.
Eine männliche Stimme.
Naja.
Und wer mit Video zuschaut, ist es kein halbes Bier, sondern es ist eine halbe voll Tee mit Honig.
Ja, Kräutertee mit Honig, damit die Stimme funktioniert.
Genau. Perfekt, danke schön. Erstmal, was mich interessieren würde, weil du gerade sagst, du bist auch in einem Planungsbüro. Hast du dann entsprechend was in die Richtung studiert? Also, ich habe ja heute die Ehre gehabt, schon so einen ersten Teil von einer dieser wenigen Führungen, die pro Jahr stattfinden, mitmachen zu dürfen. Von dem her habe ich da heute schon mal einige Einblicke gewinnen dürfen. Was für mich immer so ein bisschen danach geklungen hat, ist, dass du schon auch ein tiefgehendes, wissenschaftliches, fundiertes Wissen hast. Und hast du das aus universitären Hintergründen oder ist es eher Erfahrungswissen und ganz viel Lesen?
Es ist eine Mischung aus beidem, sagen wir es einmal so. Mhm. Ich bin hier vom Hof aufgewachsen, wo sozusagen Neugierde und Experimentierfreude und die Möglichkeit, sich irgendwo seine Spielwiese zu suchen, einfach da immer Teil des Ganzen war. Also es war bei uns immer so, dass wir experimentieren sollten, ja, durften, aber auch dass es sozusagen gefördert worden ist und dass hier, ich habe drei Schwestern noch, mit denen ich hier am Hof aufgewachsen bin und es war also, das war immer ein bisschen ein Teil des Ganzen, einfach sich seinen Bereich zu suchen, spüren, schauen, lernen, arbeiten auch, ja. nicht so knapp natürlich, ja. aber im trotzdem sozusagen immer die Freude dabei im Sinn von, es gibt so viele spannende Sachen immer, wo man sie dann vertiefen kann. Und deshalb habe ich mich immer für diese Themen interessiert, ich habe mich immer für Natur interessiert, habe das immer sozusagen in mich aufgesogen, habe mich immer für landwirtschaftliche Themen interessiert, habe da eben viele Bereiche gehabt, wo ich mich selber ein bisschen vertiefen durfte, schon als Kind. Das jetzt irgendwie bei uns die ganzen Themen mit Fischen und Teichwirtschaft und so war, das mich natürlich immer brennend interessiert hat. Oder ob das dann ein Thema war, das für mich auch immer ganz spannend war, Pilzzucht, sagen wir mal, mit Pilzen auseinanderzusetzen. Das waren immer solche Bereiche, wo einfach dann automatisch durch das Interesse dann die weitere Beschäftigung mit dem Thema und die Vertiefung sozusagen da war. Also, es ist mir nie schwer gefallen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Von der Ausbildung her bin ich Förster und habe noch so die eine oder andere eine oder andere Zusatzausbildung dann noch gemacht. Und weil du vorher gesagt hast, Büro, also es ist so, wie ich habe ein kleines, oder gemeinsam mit einigen Partnern und Freunden haben wir ein kleines Planungsbüro, wo wir einerseits Geologie abbilden, Forstwirtschaft abbilden und auch eben Landwirtschaft als sozusagen Planungsingenieurbüro betreiben. Und da muss ich sagen, einerseits sozusagen landwirtschaftliche Nischen uns anschauen, forstwirtschaftliche oder Planungen hin zu nachhaltigen, standardangepassten Waldsystemen, die Betriebe dabei unterstützen, sich da weiterzuentwickeln. Und ein ganz großer Schwerpunkt bei uns ist das ganze Thema Wasserretention, Wasserspeicherung, wie gehen wir mit Oberflächenwasser um. Und das ist eben auch ein Schwerpunkt, deshalb auch die Geologie ganz stark bei uns verankert im Büro, wo wir uns eben mit diesen Themen auseinandersetzen. Das heißt, ja, so, ich sage jetzt einmal, mein Schwerpunkt ist so, das ein bisschen oben drüber fliegen und ein bisschen interdisziplinär so in einige Bereiche ein bisschen hineinschnuppern zu können. In manchen habe ich ein bisschen mehr vertieftes Wissen, aber ich versuche mich in so den relevanten Bereichen überall ein bisschen fit zu halten.
Ja, also das ist ja das, was für mich heute auch nochmal klar geworden ist mit dem Thema Permakultur. Du brauchst ja auch ganz viel Wissen aus unterschiedlichen Bereichen. Und so hört sich es für mich gerade an, dass das Planungsbüro auch so aufgebaut ist. Du hast unterschiedliche spezialisierte Bereiche, die dann aber in dem Fall unter deiner Führung auch nochmal so ein bisschen zusammenlaufen und ein großes Ganzes ergeben.
Genau, man braucht Spezialwissen, das ist ganz klar. Niemand ist irgendwo Experte in eh allem, ja, sondern es braucht Leute, die in Bereichen vertieft sind, das ist ganz, ganz klar. Nichtsdestotrotz ist das Interdisziplinäre total wichtig. Du musst irgendwie ein bisschen einen Überblick haben über mehrere Themen, damit man weiß, was man miteinander verbinden soll, wo sozusagen die Vorteile liegen am Zusammenarbeiten und welche Bereiche sich brauchen und dann eben was Neues oder Wertvolles sich daraus entwickeln kann. Das heißt, ist glaube ich einerseits eine Stärke der Permakultur, dass man so ein bisschen diesen Überblick hat. Man muss natürlich aufpassen, man muss zumindest trotzdem, es ist, wenn man so diesen Überblick hat, das Interdisziplinäre, ist das enorm wichtig. Man muss natürlich trotzdem noch in den Einzelfachbereichen auch noch sattelfest sein. Also Universaldilettantismus ist das dann auch nicht, ja. Aber trotzdem braucht es einmal einerseits diesen Überblick und dann eben die Kombination mit dem vertiefenden Fachlichen. Aber es ist wichtig, weil ich glaube, es kommt ganz häufig in vielen Bereichen ein bisschen zu kurz, dass man einen Überblick über das Ganze hat. Ja. Mhm. Das ist in unserem Themenbereich sogar besonders so. Landwirtschaft, das beschäftigen sich so wenig Menschen damit, weil so wenig Leute in dem Bereich Landwirtschaft arbeiten. Bei uns in Österreich sind das so um die knapp unter 4%, in Deutschland sind es vielleicht 3%. Es gibt wenig Leute, die das machen. Und insofern ist einfach ist es halt auch das Thema, sagen wir es mal so, dass je weniger Leute sich in einem Themenbereich aufhalten, umso weniger, ganz rein statistisch, weniger gute Lösungen hast du.
Ja.
Ja, je mehr Leute irgendwo drinnen sind, sich mit was beschäftigen, umso mehr Kreativität ist da drinnen im Sektor, umso mehr total spannende Lösungen sind es. Deshalb finde ich es ja so wichtig, viel mehr Leute für diese Themen zu begeistern und viel mehr Leute für das Thema Landwirtschaft und wie werden unsere Lebensmittel produziert zu begeistern, weil je mehr Leute drinnen sind, umso mehr gute Ideen hat man, umso mehr Lösungen hat man. Ich habe einmal recht ein nettes Zitat habe ich da im Ohr. Ich verwende es auch immer ganz gern. Das habe ich mal gehört so zu dem Thema, also die wichtigste Kennzahl in der Landwirtschaft. Ja, und das ist eben nicht Fläche oder nicht die, was heißt, Bodenzahlen, Klimazahlen oder die PS vom Traktor, sondern die wichtigste Kennzahl ist Hirn pro Hektar.
Hirn pro Hektar.
Ja, genau. Ich würde es jetzt einmal anders formulieren. Ich würde sagen Hirn und Herz pro Hektar, aber zumindest das, was man draus macht. Wir haben gewisse Dinge gegeben, aber das kommt darauf an, wie kreativ sind unsere Lösungen, mit dem gegebenen Potenzial, den Ressourcen, die wir haben, umzugehen. Wir haben gewisse Gegebenheiten und da müssen wir die bestmögliche Lösung dafür finden. Und deshalb Hirn pro Hektar, Herz pro Hektar, Beschäftigung damit. Und je mehr Leute sich damit beschäftigen, umso mehr Hirn pro Hektar hat man. Oder pro Fläche oder für die Landwirtschaft. Und es geht nicht darum, dass man da ein paar Super-Genies braucht, sondern es geht darum, dass man so viele Leute wie möglich begeistern kann, da etwas zu machen. Und je mehr verschiedene Fachbereiche, auch andere Bereiche daneben, wo man vielleicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt, auf den ersten Blick gar nicht glaubt, dass die damit zu tun haben könnten, je mehr Bereiche so reinschauen in dieses Thema, je mehr Fachwissen sozusagen aus unterschiedlichsten Bereichen sich mit dem Thema auseinandersetzt, umso mehr wieder plötzlich spannende Lösungen kriegst du, weil du ganz eine andere Außensicht hineinbringst. Das ist im Übrigen das Schöne, auch heute mit ganz vielen Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern in das Thema Landwirtschaft. Wir haben dieses Riesenproblem, dass ganz viele Leute aufhören. Ja, also Höfe werden einfach sehr viel, wir haben auch Höfesterben nach wie vor. Ja, also es gibt sicher eine Handvoll Höfe in Österreich, die jeden Tag aufhören. Ja.
Eine Handvoll Höfe jeden Tag?
Also es gibt diese, ich habe nur die Vor-Corona-Zahlen im Kopf, muss ich jetzt dazu sagen, also die Vor-2020-Zahlen, ich habe mich dazwischen, jetzt habe ich es jetzt nicht akkurat bei der Hand, aber das waren damals so um die 7 Höfe pro Tag in Österreich, die aufgehört haben. Ja, und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum statistisch. Und das ist ein Riesenproblem. Also je weniger Leute, je mehr Höfe sozusagen in den Nebenerwerb und dann vom Nebenerwerb irgendwann in das ausgedrängt werden, umso problematischer ist das. Und ich finde,
was passiert dann mit den Höfen?
Es kommt darauf an, manche Flächen werden verkauft, manche werden dann geschluckt von größeren, manche werden einfach nur extensiviert, werden zum Wohn-Freizeitprojekt, aber produzieren nicht mehr.
Okay.
Manche Flächen werden insofern extensiviert, dass die landwirtschaftlichen Flächen aufgeforstet werden zum Beispiel oder verpachtet werden und von anderen wieder bewirtschaftet werden. Aber die Höfe an sich werden weniger und das ist ein Problem, weil genau das dann verschwindet. Menschen, die sich mit dem beschäftigen und Lösungen werden dann einfach auch weniger. Ja? Und das ist ein Riesenproblem, aber glücklicherweise fangen auch wieder Leute an, weil einfach diese neue Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger schon immer mehr werden. Es wird immer wieder Leuten irgendwie bewusst, dass das doch eine spannende Geschichte ist und es gibt viele Leute, die sich damit beschäftigen wollen. Und wenn die irgendwie die Chance haben, ob allein oder in irgendwelchen gemeinsamen Projekten, dann doch an Flächen zu kommen und die zu bewirtschaften, dann kommt da oft ganz viel Kreativität rein. Manchmal ja natürlich starten Leute mit einem gewissen Schuss an Naivität einmal zuerst. Das ist aber ganz normal, ja. Das gehört dazu.
Sonst würden es manche Leute vielleicht auch gar nicht machen.
Sonst würde man es vielleicht auch gar nicht machen, das stimmt. Das brauchst du wahrscheinlich am Start einmal. Ja. Gell? Aber und es gibt natürlich auch Projekte, die scheitern, aber es ist ganz oft so, dass da viel Außensicht reinkommt, dass da ganz viel passiert. Und dass in Wahrheit auch alle davon profitieren. Gell? Und deshalb halt dieses Drüberschauen, einmal aus der Frosch- in die Vogelperspektive zu wechseln, verschiedene fächerübergreifende Lösungsansätze zu finden, heute für extrem wichtig und heute auch für einen der großen Vorzüge oder der Permakultur oder eine der Stärken.
Ja, das macht für mich zu 100% Sinn und das ist wahrscheinlich auch das, was es so schön macht, aber gleichzeitig auch so komplex letzten Endes. Aber so ist es halt bei uns in der Natur. Es ist schön, aber es ist gleichzeitig auch komplex und für uns als Menschen vielleicht auch nicht immer hundertprozentig so ad hoc, so in unserer Einser- und Nuller-Zeit, Computer-An-Aus-Zeit zu verstehen. Weißt du, wie
ich meine? Ja, das weiß ich schon. Ich verstehe ja total. Ich muss nur dazu sagen, wir dürfen keine Angst vor Komplexität haben. Es ist halt einmal so, ja. Es ist komplex und wir müssen mit der komplexen Welt und den Problemstellungen halt einfach irgendwie umgelernen. Und auf der anderen Seite sehe ich es ja eigentlich auch als die Schiene. Gell? Weil ich möchte ja gar keinen Job haben, der so simpel ist.
Dass du immer das Gleiche machst.
Dass ich immer das Gleiche mache und dass er nicht so aufgrund der Simpelkeit, der Einfachheit, dann vielleicht auch nicht, wie soll ich sagen, mir den Spaß gibt und die Erfüllung gibt, ja. Und ich mag's gern, dass ich mal herausgefordert wäre. Ich möchte auch nicht, vielleicht ist es jetzt ein persönlicher Zugang von mir, weil ich eben als in der Landwirtschaft arbeite, ja. Und da ist es natürlich nicht immer so klar zu trennen, was ist jetzt Freizeit und was ist Arbeit und wo trennt man das? Das ist kein 8-16-Job, das geht sich nicht aus, ja. Also du denkst immer wieder an Projekte, du hast deine Sachen ständig irgendwo am Schirm, du musst manchmal mehr machen, weil es ja das Wetter oder die Jahreszeit verlangt und dann hast du es wieder ruhiger. Also es ist ein ganz anderer zeitlicher Ablauf. Aber was ich damit sagen möchte, das ist, man hat was Herausforderndes, aber das ist auch schön. Diese Trennung zwischen Freizeit und Arbeit ist nicht in dem Sinn so da, weshalb aber auch die Kreativität oder ein guter Teil der eigenen Kreativität auf den Job fließen kann. Und das ist halt natürlich auch, das ist auch schön, weil das macht die Arbeit erfüllend und ich möchte auch gar keinen Job haben, der, wie soll ich sagen, wo ich mich selbst quasi in sozusagen runterdegradiere irgendwo in eine so einfache Tätigkeit, dass ich das schlussendlich ja vielleicht sogar auslagern kann hin zu irgendeiner vielleicht in Zukunft irgendeinem intelligenten Roboter, der jätet oder so irgendwas in der Art. Ich möchte eigentlich einen Job haben, wo ich sozusagen immer noch quasi mitlenke und mich einbringe. Das ist ja viel schöner, das ist ja viel erfüllender.
Das wäre tatsächlich eine meiner Fragen gewesen, aber die, ich glaube, die verschiebe ich jetzt erstmal. Also die Frage geht um KI, weil halt momentan ganz viel mit KI passiert. Aber die können wir vielleicht ein bisschen nach hinten verschieben. Weil ich glaube, dass es vielleicht mal wichtig ist, mal zu erklären, was ist denn Permakultur überhaupt? Oder wo kommt's her? Sollte man vielleicht damit mal anfangen.
Oder wo kommt's her, genau. Naja, Permakultur ist ein landwirtschaftliches, gärtnerisches, aber auch, ich würde sogar so weit gehen, ein bisschen eine Lebenseinstellung und Konzept. Kommt aber, und das ist jetzt wichtig, eigentlich aus so den Ursprüngen des Biolandbaus. Man kennt Permakultur heute, den Begriff, man hat öfter mal damit zu tun, ist mittlerweile jetzt also kein so unbekannter Begriff mehr. Man kennt es halt heute hauptsächlich aus dem gärtnerischen, oft auch ein bisschen urbanen Raum. Und da hat Permakultur sehr dazu beigetragen, so Gardening-Konzepte irgendwie ein bisschen anzustoßen und da in der Richtung Leute dazu zu motivieren, wieder ein bisschen zu gärtnern, rauszugehen und was auszuprobieren, was auch wunderschön ist und auch sehr viel gebracht hat. Weil Permakultur so ein bisschen einen neuen Wind reinbracht hat, ein bisschen andere Denkweise, ein bisschen einen anderen Garten, der vielleicht nicht ganz so rechteckig und linear und gerade war und ein bisschen mehr Spielraum und Freiraum gebracht hat. Aber trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass eigentlich diese Überlegungen nicht jetzt rein aus diesem Bereich kommen, sondern ursprünglich Permakultur eigentlich aus der Entwicklung des Biolandbaus irgendwie gekommen ist. Also, wie der Name schon sagt, ein bisschen exotisch klingender Name, Permakultur, kommt sozusagen aus dem englischen Sprachraum, von Permaculture, und ist als Begriff in den späten 70er Jahren begründet worden. Ja. Und sozusagen da der bekannteste Vertreter oder der diesen Begriff auch wirklich begründet hat, war Bill Mollison. Das ist ein Australier oder genauer gesagt Tasmanier gewesen, der doch natürlich nicht alleine, sondern auch mit Leuten gemeinsam sozusagen dieses Konzept, so wie wir es heute als moderne Permakultur kennen, einmal zusammengefasst und beschrieben hat und dafür auch 81 den Alternativ-Nobelpreis, den Right Livelihood Award gekriegt hat.
Cool.
Ja, also war eine fantastische Sache und der Bill hat da wahnsinnig viel geleistet. Was man allerdings sagen muss, und das ist auch wichtig in dem Ganzen und da würde er jetzt auf jeden Fall, glaube ich, zustimmen, ist, dass er das auch nicht aus dem luftleeren Raum heraus gemacht hat, sondern dass man, wie wir alle, und das ist ja das Fundamentale in der Permakultur an sich, dass wir uns ganz bewusst sind, dass man auf sozusagen den Schultern von den Vorgenerationen stehen, ja?
Total, ja.
Und dass das sozusagen nicht von nichts herkommt. Und ich glaube, da sollten wir mal anfangen, bis wir dann wieder zu Mollison und dem modernen Permaculture-Konzept kommen, dass wir vielleicht einmal zuerst hinten ansetzen, auf sozusagen diesen Wurzeln und dann wieder zurückkommen. Und denn dann versteht man das Ganze ein bisschen besser.
Perfekt, ja.
Permakultur ist eben aus dem englischen Sprachraum, haben wir schon gesagt, und kommt eben von, dieser Begriff, dieser Zusammenführung der beiden Wörter Permanent and Agriculture. Das heißt, dauerhafte Landwirtschaft, irgendwie so, könnte man es einmal bezeichnen.
Ja.
Wo vielleicht hätten sie es, wenn es damals in den USA schon ein bisschen moderner gewesen wäre, hätten sie es irgendwie Sustainable genannt oder so irgendwas, wie bei uns heute mit Nachhaltigkeit uns geworfen wird. Aber damals eben die dauerhafte Landwirtschaft, weil es ganz bewusst auch durchaus eine Abgrenzung zu der Idee war, dass man die Ressource Boden oder das Land einfach auch sozusagen abnutzen kann, wie sozusagen Mining the Soil oder so in der Art, also wie im Bergbau, ja?
Ja,
dass man die Ressource nutzt, bis sie nicht mehr tragreich ist.
Also das heißt, ich setze meine Pflanze ein, die saugt, keine Ahnung, 10% Nährstoffe raus, jetzt haben bloß nur 90% über, also
oder überspitzt. Ich habe jetzt einen guten Boden, wo über Jahrtausende oder längere Zeit sich Boden und Oberboden aufgebaut hat und Humus sich aufgebaut hat über die Vegetationen und die Ökosysteme davor auf der Fläche. Jetzt rode die Fläche, wandle es in Ackerland um und jetzt baue ich da drauf, jetzt einfach koste es, was es wolle, so lange hintereinander meine Kulturen an, nehme keine Rücksicht auf Erosion, nehme keine Rücksicht auf irgendwie Bodenverluste, Bodenverdichtungen und so weiter, bis halt das Ganze nicht mehr so fruchtbar ist und suche mir dann eine andere Fläche.
Okay.
Ja, das, also so auf die Art, ja. Und dazu sollte das ganz bewusst einen Kontrapunkt setzen oder halt sozusagen ein anderes Konzept aufzeigen. Und das ist, diese Ursprünge kommen aus den Ursprüngen eben des Biolandbaus oder aus diesen Überlegungen aus dem 19. Jahrhundert. Und eben diese Permanent Agriculture, auf die halt mit eine der Fundamente auch für dann später das moderne Permaculture geworden sind, klarerweise, die kommen ganz stark aus den USA, wobei man dazu sagen muss, dass bei uns natürlich auch viele Leute gegeben hat, die in ähnliche Richtungen gedacht haben, auch zu dieser Zeit. Warum zu der Zeit? Das hat ein bisschen, wie soll ich sagen, es braucht sozusagen die Gegenbewegung, ja, das konventionelle, industrielle, um sozusagen überhaupt auf die Notwendigkeit gestoßen zu werden, dass man einen ökologischen Landbau braucht, ja, oder einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Da muss ich jetzt erst einmal sehen, dass es anders da geht, ja.
Ja.
Und warum so die USA? Ja, schwer zu sagen, weil vielleicht da gerade diese Leute gewesen sind, die diese Ideen gehabt haben, aber vielleicht auch deshalb, weil sozusagen Europa ja viel enger, viel kleiner, kleinräumiger im Sinne von schon mit bestehenden Kulturlandschaften über Jahrtausende gewachsen, ganz anders aufgebaut war. Und in den USA, die, sage ich mal, wahrscheinlich die bestehenden landwirtschaftlichen Kulturlandschaften entweder nicht mehr gesehen worden sind, beziehungsweise schon ein paar hundert Jahre vorher zerstört worden sind, und man das einfach nicht mehr so gesehen hat, ja. Was die indigenen Kulturen da gehabt haben. Also da hat es ja auch fantastisch viele Sachen gegeben, nur durch die sozusagen europäische Besiedlung des amerikanischen Doppelkontinents ist so viel verschwunden, dass man jetzt nur mehr quasi archäologisch irgendwo in Relikten sieht, ja. Die Leute haben ja, das hat ja relativ lang gedauert, die Leute sind erst über diese ganzen Krankheitsepidemien, ja, vertrieben, getötet und wir immer sozusagen in eine Situation gebracht worden, dass sie ihr Leben ja komplett verändert haben und da sind ja ganz viele Bereiche sind ja da auch verschwunden, von denen wir gar nichts mehr wissen. Also wir können nur mutmaßen, was es alles gegeben hat.
Ja.
Aber gut, da bin ich absoluter, zwar das interessiert, aber trotzdem nur Laie, ja.
Das wäre wahrscheinlich ein eigener Bereich.
da gibt's Leute, die da Experten sind. Was ich damit aber nur sagen möchte, ich will jetzt nur einfach kurz anmerken, es hat sicher in den USA auch viele Sachen gegeben, ja. Also am nordamerikanischen Kontinent, im Südamerika, überall, und in Amerika. Nur, haben sie es nicht mehr so gewusst. Abgesehen davon hat man viel freie Fläche gehabt, relativ wenig Leute. So, und da kann man jetzt einmal loslegen. Also Land war nicht begrenzt, es war nicht begrenzt mit Kulturlandschaft und da hat man einmal relativ viel gestartet. Natürlich war ein gewisser Innovationsgeist auch da, technisch hat man viel Sachen gemacht, war natürlich auch da. Und wenn man viel neues Land betritt, ist auch einmal die Wahrscheinlichkeit, viel Fehler zu machen und das im großen Stil auch relativ groß. Und insofern könnte das schon damit zusammenhängen, ja. Das mutmaße ich jetzt einmal. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass es doch ein paar sehr wichtige, gute, tolle Köpfe gegeben hat zu der Zeit. Und einer davon in den USA zum Beispiel war eben Francis Hiram King. Das war ein Agronom, der sich sehr stark mit Bodenkunde auseinandergesetzt hat. Ja, das war so sein Spezialgebiet. Bodenkunde mit Bewässerung, Wasser hat er sich für auseinandergesetzt und der hat eben genau das gesehen, dem ist das aufgefallen, wie sie eben Landwirtschaft anfängt, ja, mehr in eine Richtung zu entwickeln, die halt ja, nicht sehr schonend mit den Ressourcen umgeht. Und der hat sich halt dann gedacht, okay, das ist auf Dauer nicht gut. Also da muss man einen Gegentrend setzen. Und mit seinem Wissen aus der Bodenkunde heraus war ihm klar, in dem Bereich ist wahnsinnig viel möglich. Wir müssen schauen, dass wir Boden am Leben erhalten, dass wir mit dem Boden arbeiten. Das ist eigentlich unsere Basis auf der einen Seite. Und es war klar, ein naturwissenschaftlicher Zugang. Schauen, lernen, von der Natur lernen und da Lösungen finden. Aber es war auch, und das finde ich wahnsinnig spannend, auch dieser Zugang, dass er durchaus auch, dass man gesagt hat, wir kennen jetzt nicht nur sozusagen reinen Fortschrittsglauben und auch wenn das jetzt sozusagen in seinem Bereich Bodenkunde war, ja. Aber nicht nur rein, also diesen wissenschaftlichen oder naturwissenschaftlichen und Fortschritts sozusagen Gedanken verfolgen, sondern man sollte auch durchaus nicht vergessen, was das Gebrauchswissen, das Erfahrungswissen sozusagen der Menschen mitbringt, die über lange Zeit erfolgreich Landwirtschaft betrieben haben, weil wir ja seit Jahrtausenden Landwirtschaft betreiben. Und das finde ich ist ein unglaublich schöner Zugang, dass man sagt, einerseits lernen und fortschrittlich und naturwissenschaftlich zu gehen und zu sein und auf der anderen Seite zu sagen, okay, ja, wir müssen das auch sozusagen verstehen, dass Leute vorher einfach auch schon ganz viel gemacht haben, ausprobiert haben und das holen wir mit rein. Nicht aus dem Gesichtspunkt heraus zu sagen, das ist alles besser gewesen früher und so, ja, wir müssen wieder zurück, also nicht aus diesen konservierenden oder romantischen Ansichten, die es in der Zeit auch gegeben hat, ja, hat es auch bei uns so Bewegungen gegeben, ja, sondern aus einem ganz pragmatischen Ansatz zu sagen, da gibt's viel Erfahrungswissen, nehmen wir das mit auf, hauen wir das alles zusammen und schauen, was wir daraus für gute Lösungen entwickeln können. Und zwar neue, moderne Lösungen, die an unsere Bedürfnisse, an unsere Zeit angepasst sind. Und das war sozusagen dieser, wie ich finde, einer der wichtigsten Gründer dieser Bewegung, ja. Der hat im Übrigen ein ganz spannendes Buch, also nicht mehrere Bücher geschrieben, aber unter anderem, oder mehrere Publikationen gehabt, aber unter anderem hat er ein ganz spannendes Buch, das immer noch so ein Klassik-Standardwerk in diesem Segment, in der Permakultur einerseits oder im Biolandbau ist. Und das Buch heißt Farmers of 40 Centuries, A Permanent Agriculture, sozusagen diese dauerhafte Landwirtschaft und in dem Fall beschrieben in Asien. Also der war in China, in Japan, in Korea, hat das beschrieben, wie Leute dort arbeiten und hat sich daraus immer wieder Gedanken und Überlegungen gemacht, wie man das sozusagen, was man davon lernen kann. Und das ist hoch, hoch spannend. Das ist 1911 publiziert worden und ist immer noch natürlich als in seiner Zeit gesehen, klarerweise, aber ist immer noch, finde ich, sehr aktuell.
Ja.
Oder manchmal sogar aktueller denn je.
Ich wollte gerade sagen, wenn er das 1911 publiziert hat und 40 Centuries, das sind ja 4000 Jahre, also warum soll sich da jetzt innerhalb von den letzten 100 Jahren, sage ich mal, so krass viel verändert haben? Weil letzten Endes, das ist ja das, was er auch sagt, ne? dieses Bestandswissen, das vorhanden ist, warum nicht nutzen und einfach nur wissenschaftlich vielleicht begründen, um daraus seine Schlüsse zu ziehen.
Genau um das geht's. Es ist ja, ich halte es für so wichtig, erstmal einerseits diese Ignoranz, ja, zu sagen, das interessiert uns nicht, wir wissen jetzt alles besser, ja, oder Ignoranz sich gar nicht damit zu beschäftigen und da die Arroganz zu sagen, wir wissen alles besser, wir sind ja auf einem ganz anderen Niveau. Das muss man eben wegbringen. Wir brauchen einerseits die wissenschaftlichen Grundlagen und da werden wir immer dazu lernen. Und das muss uns auch bewusst sein, dass wir von ganz vielen Sachen nur ganz wenig wissen jetzt, keine Frage. Aber man muss auch immer die Geschichte mit dabei haben. Ja, deshalb heute ja diesen auch so ein bisschen, das mag ich auch den alten Begriff sozusagen der Biologie und zwar die Naturgeschichte mag ich eigentlich auch ganz gern. So nicht das sollte sie jetzt nicht gegenseitig ausspielen, aber diese Idee, die Zeitachse mit hineinzunehmen, das finde ich immer ganz schön. Ja.
Naturgeschichte heißt
ja,
das?
Ja, hieß es oft, okay. Oder hat man es oft auch genannt. Ja. Also die Zeitachse finde ich immer ganz wichtig und auch natürlich dann kulturell ist und landwirtschaftlich auch kulturell. Also sich das anzuschauen, eben wie sie eben Kulturlandschaften entwickelt haben, warum sie gehalten haben, welche sie gehalten haben, welche sie nicht gehalten haben, was sozusagen die Lösungen waren, die eben erfolgreich waren und da gibt es ganz viel Spannendes, was man lernen kann. Und eines muss uns auch bewusst sein, wir sehen heute ein Zeitfenster und es gibt Gründe, warum es so ist, wie es ist. Ja, Aber es heißt nicht, dass die Lösung, die wir heute haben, ja, die Lösungen für immer sein werden, ja. Mhm. Und die waren ganz lange, hat es andere Lösungen gegeben, die über vielleicht viel, viel längere Zeiträume wahnsinnig erfolgreich waren. Wir haben jetzt aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt fossile Energie ist oder aus welchen Gründen auch immer, plötzlich ja unsere Systeme völlig anders aufgestellt und haben manche Sachen, die ganz lang ganz wertvoll waren, einfach über Bord geworfen.
Zum Beispiel?
Mein Gott, das ist in sozusagen die allein die Tatsache, dass man dass wir uns so sehr spezialisiert haben, wo wir, in welchen Lagen wir was machen. Früher hat man viel, natürlich durch die nicht möglichen Transporte oder wesentlich geringeren Transportmöglichkeiten, die man gehabt hat, hat man natürlich ganz viel verteilter gemacht, war nicht so sehr beschränkt auf dieses Denken, was kann man in dieser Region, in dem Klima machen, sondern man hat es nicht so unterteilt, ja. Also das ist jetzt eine Tierhaltungsregion, ja. Da haben wir Grünland und Viecher und da ist es jetzt eine Ackerbauregion und da machen wir Obst und dann machen wir dies und dann machen wir jenes. Sondern man hat sie beispielsweise überall sozusagen eine gewisse Grundversorgung geschaffen, was natürlich schon ganz viel Vorteile mit sich bringt, was auch ganz viel Wissen mit sich bringt, das in ganz vielen Regionen natürlich verschwunden ist. Wenn ich aufhöre, in manchen Regionen gewisse Dinge zu produzieren und anzubauen, verliere ich natürlich auch die Erfahrung und das Wissen, ganz klar. Verliere natürlich aber auch eine gewisse genetische sozusagen Vielfalt an Kulturpflanzen, die man in diesen Regionen sozusagen über lange Zeit entwickelt hat, damit sie in diesen Regionen, die vielleicht nicht ganz so günstig sind auf den ersten Blick, dann auch funktionieren. Und da kann man jetzt sagen, ja, mein Gott, das hat sich als besser erwiesen. Man muss aber aufpassen. Wir haben jetzt zum Beispiel das Thema der Klimakrise. Wir haben jetzt viel Veränderungen auch. Wer weiß, was für Regionen und welche Situationen und wo wir in Zukunft was machen werden. Und ich glaube, je mehr wir an Vielfalt haben, je mehr wir an genetischer Diversität haben, je mehr wir an Wissensvielfalt haben, je besser das Wissen verteilt ist, ja, in einer Bevölkerung, aber auch, sage ich mal, geografisch, ja, je weniger das sozusagen irgendwo an einzelnen Orten liegt, ja, umso besser ist es. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber es gibt da viele Sachen, die sich verändert haben. Es hat die Phase gegeben, und das ist ganz lustig, wo sie sozusagen eine Technik, wo heute moderne Technik auch wieder hilft. Es hat die Phase gegeben, wo es kaum was Wichtigeres gegeben hat, als in den für schlechtere und nicht so gut nutzbare Flächen, als die Kombination, die Mehrfachnutzung, die landwirtschaftliche, dieser Flächen, dieser Wiesen, Weiden oder Streuwiesen mit Obstbäumen. Also die Obstwiesen, die Streuobstwiesen, den Begriff haben wir ja heute auch noch in Verwendung, ja?
Ja.
Wo man einfach diese Doppelnutzungen gehabt hat, wo man mit Obstbäumen und einer Grünlandnutzung gearbeitet hat. Das war unglaublich wichtig, weil man hat sozusagen die landwirtschaftliche Nutzung gehabt, man hat aber das Obst im auch gehabt, das Teil dieser landwirtschaftlichen Nutzung, das man dann in aller Regel zu Alkohol verarbeitet hat. In weiterer Folge dann also zu Mostenweinen, beziehungsweise dann einen Teil wahrscheinlich zu Essigen und einen Teil hat man destilliert. Sicher hat man auch was getrocknet und was gegessen und so weiter, aber es war auch viel Dörrobst, war sicher auch ein großes Thema, war ganz eine wichtige Ressource. Aber man hat natürlich den größten Teil verflüssigt. Und das war als einerseits natürlich ganz ein wichtiges, sozusagen ganz ein wichtiges Verkaufsprodukt, weil das hat man dann gut lagern können, gut verkaufen können, Alkohol hat man immer verkaufen können, ja. Hat etwa ein Produkt gehabt, das eigentlich nicht mehr leicht schlecht wird, wenn es einmal einen gewissen Veredelungsstand erreicht hat, was schon ein großer Vorteil ist. Und das war unglaublich wichtig, also man hat wirklich viel davon gemacht. Und komm, vielleicht hat man es auch mal übertrieben, kann auch sein, ja. Nichtsdestotrotz war das einfach eine ganz wichtige Ressource. Unterschätzt man, wie viel das gewesen ist. Also heute haben Leute, mit denen ich zu tun habe, haben gar keine Vorstellung, wie viel Kilo Obst und schlussendlich wie viel Liter Most oder auch Schnaps von einem einzigen großen alten Streuobstbirnbaum runterkommen können. Also das sind unfassbare Mengen, ja.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich da an meine Oma erinnere, es waren ein paar Wäschekörbe voll Obst.
Ja, aber es kann noch viel mehr sein. Also es kann vom Obst in den Tonnenbereich gehen und es kann
von einem Baum.
Ja, und es kann von Schnaps in den selbst fertiger Schnaps in etliche Liter von einem einzigen Baum sein. Also das kann schon, das ist schon ganz spannend, ja. Also je nachdem, was es ist, in welcher Verwertung, aber so ein richtig großer 200 Jahre alter Birnbaum, da fällt schon ganz schön was runter. Und das war sehr wichtig, ja, für die Leute. Und jetzt ist es irgendwann einmal so gewesen, dass man dann für die Spezialisierung, das dann nicht mehr so weniger Leute gehabt hat, das nicht mehr so braucht hat, ja, landwirtschaftlich spezialisiert sich diese Regionen vielleicht in Fleisch oder Milch oder was auch immer haben, dann plötzlich die Bäume im Weg waren, ja, weil mit Maschinen ist ja jedes Hindernis immer so ein Thema und dann hat man so nach und nach Hindernisse halt entfernt. Dann hat sogar einmal Förderungen gegeben dafür, dass man, oder nicht nur einmal, dass man diese Hindernisse entfernt, ja. Also Bäume, die vielleicht über Generationen wertvoll waren in einer Region sozusagen. In manchen Regionen, ja sogar bei uns in Österreich namensgebend waren. Wir haben ein Mostviertel zum Beispiel, ja. Also namensgebend für diese Region war ganz wichtig. Die schönen großen Höfe haben natürlich vom Hof gelebt, aber der Verkauf dieses veredelten Obstes, ja, von diesen Obstwiesen, war namensgebend und halt extrem wichtig, auch für den Wohlstand. Und jetzt muss man sagen, das war einmal lang bedeutend und plötzlich hat es aus irgendeinem Grund, war es einmal störend. Keiner wollte mehr das Obst pflücken oder beziehungsweise nicht pflücken, sondern aufheben vom Boden, man hat nicht mehr so viel braucht, hat es eine Förderung gegeben, dass man die Bäume wegtut, dann damit man halt das Ganze maschinengerechter macht und dann wird weniger und weniger und weniger und irgendwann einmal verlieren manche Gebiete diesen Charakter. Ja, okay. Und man sagt, ja, wir werden das ganze Obst noch aufheben und so. Dann spricht man abfällig vom Fallobst, ja. Aber es hat ja einen Grund gehabt, warum das so aufgebaut war, ja. Ja, also diese Bäume waren ja nie zum Pflücken gedacht. Ja, das war immer so gedacht, dass die Nutzung so ist, dass man die ja sich vom Boden erntet. Ja, und dann verschwindet es. Jetzt sind wir aber wieder, schon langsam kommen wir wieder in diesen anderen Bereich hinein, wo wir plötzlich Technik haben, mit Obsternte-Geräten, die dieses Obst vom Boden wunderschön aufsammeln können, wo man vielleicht sogar in ein paar Jahren, in dem Fall, da habe ich da auch überhaupt kein Problem mit KI, ja. Vielleicht sogar Geräte haben, die wirklich auch relativ sozusagen, schlau ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck und Intelligenz ist vielleicht auch ein bisschen der falsche Ausdruck, aber geschickt nur gesandt, sagen wir es einmal so. um alles vom gesunden Obst zu erkennen, die das auflösen können. Wir haben jetzt schon super Auflesegeräte, vielleicht gibt es noch welche, die autonom fahren können, weiß ich nicht, ja, in Zukunft. Aber das kommt jetzt schon dazu, dass dieses Ernten schon so viel leichter geworden ist, dass so viel dieser Bestände heute wieder geerntet werden, die vor den übrig geblieben sind, die vor ein paar Jahren keiner angegriffen hat. Wo vor ein paar Jahren keiner das Obst geerntet hat, werden jetzt wieder geerntet und werden wieder verarbeitet. Und das ist eine super Ressource. Das heißt, wir sind da durchgetaucht jetzt durch dieses plötzlich brauchen wir es nicht mehr. Und was ich damit sagen möchte, ist, wir sind in einem Zeitfenster. Immer. Es gibt Gründe, warum so ist, wie es ist. Ja, das kann man selber bewerten. Das möchte ich jetzt gar nicht machen. Es geht aber darum, dass wir verstehen, dass das nicht immer sozusagen die einzige Lösung ist, die wir heute sehen, die einzig sinnvolle für jetzt, sicher nicht immer, aber schon gar nicht die einzige Lösung für die Zukunft. Ja. Und das ist halt, das finde ich immer ein bisschen verrückt, so diese Vorstellung zu haben.
Es ist ja auch maximal risikobehaftet, sich darauf zu verlassen, dass alles immer gleich bleiben wird.
Ja, es ist maximal Risiko und auch maximal deppert.
Ja, weil, also,
Entschuldige.
Ja, weil, also, ich gehe einfach mal davon aus, wenn ich jetzt an Beruf lerne, und davon ausgeht, dass der Beruf in 40 Jahren immer noch der gleiche ist, wie jetzt aktuell, dann ist das auch sehr naiv, weil ich muss mich ja auch weiterentwickeln in meinem Beruf und so ist nichts statisch im Leben.
Genau, und das, ich persönlich glaube, wir haben ein paar Themen zu wenig im Fokus. Also klar, ich finde immer, aber das ist natürlich was, weil es mein Leben ist, ja, finde ich natürlich, dass uns die Naturwissenschaften viel zu wenig nahegebracht werden, wie spannend die sind. Biologie, auch natürlich das Beschäftigen mit der Produktion von Lebensmitteln auf der einen Seite. Aber uns fehlt da, finde ich, massiv die Bildung in Geschichte. Weil das wird uns da ganz viel zeigen. Also wir haben natürlich eine gewisse Bildung, aber es wird immer so, als ist immer ein bisschen angestaubt und wird immer so ein bisschen, so ist ja nicht so wichtig, ja, abgetan. Und ich halte das für so enorm wichtig, weil wir da halt einfach alles ein bisschen in den Kontext setzen können. Ja.
Und es stehen halt auch oft die Kriege einfach im Vordergrund.
Ja, ja, klar.
Also ich meine, ohne das kleinreden zu wollen, aber man kann ja auch nicht nur, also man sollte daraus lernen, warum sind Kriege entstanden, wie kann man sie zukünftig vermeiden, aber man kann ja auch Dinge, die positiv verlaufen sind, weiterhin beibehalten.
Ja, und man braucht in jedem Bereich, und wenn in jedem Fachbereich braucht ja gewisse Fach. Geschichte auch, ja. Das ist ja auch ganz wichtig, weil ich meine, wenn ich verstehe, wie sich Landwirtschaft entwickelt hat und wenn ich verstehe, wie das dorthin gekommen ist, ja, wo wir heute sind, dann habe ich auch ein bisschen, kann ich das alles ein bisschen anders einordnen. Und dann wird mir auch bewusst sein, dass das alles nicht so bleibt und dass sich das auch weiterentwickeln wird. Und wie gesagt, das geht es mir jetzt nicht um Bewertung dieser ganzen Sachen. Es geht einfach nur ganz wertfrei um ein bisschen, ja, ein bisschen andere Perspektive einzunehmen. Wir bewegen uns oftmals freiwillig so wie Frösche am Boden und ohne, also sind wir erstaunt, wenn irgendwie sich über uns was bewegt, ja. Und manchmal ein bisschen wie der Laubfrosch schon mal raufklettern und von oben drauf schauen, war nicht blöd.
Ja.
Und wir haben auch, und das ist in der Landwirtschaft das Thema, wir sind natürlich ein wahnsinnig konservativer Bereich, ja, wo man halt auch sehr dazu neigt, dass alles so traditionsbewusst ist, aber wir haben halt auch das Problem, vielleicht speziell in Österreich, dass man gleich einmal alles als Tradition bezeichnet, was wir erst zweimal gemacht haben, ja. Und das ist auch so, alles, was wir jetzt machen, das ist Tradition, ja. Und wenn du genau schaust, dann siehst du, ja. Aber vor zwei Generationen die wird völlig anders ausgeschaut. Ja.
So lange ist die Tradition dann
nicht. So lange ist die Tradition nicht. Also das sind diese gefühlten Traditionen. Gell. Und dann natürlich irgendwas, was uns gerade gefällt, ja, und was wir jetzt als Tradition bezeichnen, am besten jetzt, klar, Käseglocke drauf, und das darf sich nie wieder ändern. Ja. Wurscht, was das ist. Ja. Gell. Also ob das alles aus einem luftleeren Raum entstanden wäre. Ja.
Ja, ja.
Also das ist immer so eine Geschichte. Aber um die Permakultur in ihren Ursprüngen noch weiter fortzusetzen, also einer dieser Gründerväter war eben King beispielsweise. Also der hat mit dem angefangen, ja?
Wie?
King.
Von dem ich gerade erzählt habe.
Das war einer. Gem hat es viele Leute, die in diesen Bereichen gearbeitet haben. Und ich glaube, das macht es auch aus. Es geht, ich habe jetzt den rausgepickt, aber da würden vielleicht andere Leute rauspicken, ja? Und es gibt auch noch ein paar, die man auf jeden Fall, finde ich, nennen sollte. Aber es geht gar nicht so sehr um diese einzelnen Namen. Es geht, glaube ich, viel mehr um das, dass man am Schluss irgendwie so ein gebündeltes Wissen oder Anschauung irgendwie zu was zusammengetragen hat, ja. Und dass die alle voneinander irgendwie, dass es alles aufeinander aufbaut. Alles, was wir heute in unserem Biolandbau, in unserer Permakultur, was auch immer, für so selbstverständlich halten, wie, dass wir auf Biodiversität achten, ja, dass das für uns wichtig ist. Ja, das kommt ja nicht von, das kommt ja woher, ja? Biodiversität, ja? Das war für nicht allzu langer Zeit, hätten sie dann Vogel gesagt, wenn du das gesagt hättest, ja? Aber für uns ist das heute was glücklicherweise was Selbstverständliches und Wichtiges, ja? Es hat einen Wert, die Natur hat an sich einen Wert. Ja, hallo, früher haben wir nur dagegen gekämpft. Jetzt hat es einen Wert. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Alte Sorten, ja? Saatgut erhalten, Seed Saver, Achinoa bei uns, Saatguterhaltungsvereine und Prospecia Rara oder diese Idee, dass das einen Wert hat, das kommt ja auch woher. Ja, und das ist, oder eben, dass man eben generell uns überlegen, wie man eine nachhaltige oder dauerhafte Landwirtschaft betreiben. Das ist alles nicht von ungefähr. Und deshalb, glaube ich, sollte man das sich schon auch anschauen, woher das kommt, damit man versteht, wo man heute ist. Wie gesagt, man muss dann ein bisschen schauen, wen man da herauspickt. Da gibt es unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Prioritäten, würde man jetzt anders nennen. Aber für mich ist zum Beispiel dieser Hiram King extrem wichtig. Gibt aber andere auch. Im Übrigen, ganz viel unserer heute auch modernen Ideen und Konzepte, unter Anführungsstrichen modern, sind ja auch uralt. Ja, die sind ja noch viel älter als diese Leute. Die haben es halt auch mal irgendwann einmal beschrieben. Gemacht hat man das im Erfahrungswissen vielleicht 1000 Jahre. Aber man muss das einmal beschreiben oder einmal verstehen, versuchen das irgendwo sozusagen die Zusammenhänge zu verstehen, sodass man es dann schlussendlich auch weiter transportieren und vervielfältigen und an andere Systeme anpassen kann. Das ist sozusagen auch diese ganz große Leistung dieser Leute. Der King war zum Beispiel als ganz starker Verfechter vom ganzen Thema Mulchen. Ja, das ist etwas, was halt so so eine Sache ist mulchen. Ja, das kommt uns ja fast zuvor, als wäre das irgendwie eine moderne neue Technik, dass wir den Boden irgendwie schützen und abdecken und mulchen mit pflanzlicher Biomasse. Ja.
Mulchen, nur um es mal zu erklären, macht man inzwischen mit Rasenschnitt zum Beispiel, oder?
Macht man mit verschiedener pflanzlicher Biomasse. Rasenschnitt wird verwendet. Auch muss man ein bisschen aufpassen, kann man natürlich verwenden. Besser wäre es, wenn man es ein bisschen länger werden lässt, weil wenn es ganz kurzer Rasenschnitt ist, ist es ein bisschen schwieriger zum Verarbeiten. Gut ist ein bisschen eine Mischung. Kann es auch kurz erklären. Der Hintergrund ist, Mulchen ist eigentlich ein Prinzip des Abdeckens des Bodens mit pflanzlicher Biomasse, die man sich vom Wald irgendwo abgeschaut hat. Ja. Wald ist das einzige System, wo das von selbst passiert. Wo Blätter fallen und Boden decken. Und die Geschichte ist halt die, es fällt immer was drauf, ja. Und das Bodenleben zerlegt es, baut das Material ab, wandelt es in pflanzenverfügbare, wasserlösliche Nährstoffe um, aber auch baut Humus auf. Und weil von oben immer ein bisschen was nachkommt und das Bodenleben sozusagen unten alles wegarbeitet, ist es so, dass sich halt nach unten der Boden aufbaut und das Bodenleben ist immer in diesem oberen Bereich, ist in dieser Mulchdecke und genau, baut hier diesen Waldhumus auf. Da kommt es eigentlich her.
Ja, da gibt es ja sogar Würmer, die dann bis nach oben gehen, die Blätter zusammenrollen und wieder in ihre Schächte reinziehen.
Ja, wobei das machen Tauwürmer zum Beispiel. Lumicus terrestris, der so seine vertikalen Gänge hat, auch in den Unterboden hinein. Wobei es gibt da eigen in diesen Mulchschichten, ja, diesen Waldhumusschichten gibt es eigene Würmer, die ja nur oben in diesen Mulchschicht sich bewegen, also in diesem Oberboden. Die gehen gar nicht ins mineralische Erbe. Die sind oben quasi horizontal unterwegs und sind quasi immer nur dort, wo es wirklich schön voller Nahrung ist. Ja. Okay. Kompostwürmer oder der Waldwurm zum Beispiel, der rote Waldwurm, Lumicus rubellus, das wären so Arten, die sowas machen. Und der Tauwurm zum Beispiel, der geht wirklich in den Unterboden hinunter. Aber noch um kurz weiter zu sagen, also dieses Konzept kommt daher, das verwenden wir schon seit Ewigkeiten in der Landwirtschaft. Da sind wir relativ schnell drauf gekommen als Menschen, dass eigentlich ein offener Boden, der ja irgendwo notwendig ist, wenn ich was anbauen oder setzen will, dann öffne ich den Boden, entferne Konkurrenzvegetation und pflanze was. Aber wir sind relativ schnell drauf gekommen wahrscheinlich, dass offener Boden sich von Haus aus relativ schnell wieder deckt. Ja, weil offener Boden hat ein Problem, er erodiert, wird weggespült oder weggeweht, oder er wächst gleich mal wieder zu, weil das ist ein System, das in der Natur nicht gibt. Es gibt keinen offenen Humusenboden. Ja? Alles, was da drinnen ist und lebt, braucht da den Schutz, braucht da halbwegs ausgeglichene Temperatur und Feuchtigkeit und Nahrung und sozusagen ein ausgeglichenes Klima. Und das kann nur Vegetation oder eben eine Mulchdecke zur Verfügung stellen. Und da sind Leute wahrscheinlich relativ schnell drauf gekommen, dass man sozusagen einmal zeitweise offene Flächen auch zu schützen, man pflanzliche Biomasse dorthin legen kann und Flächen dadurch schützen kann. Mhm. Beziehungsweise sind Leute gerade in Hanglagen wahrscheinlich auch relativ schnell drauf gekommen, dass mit einer Mulchdecke man eben gerade in Hanglagen Erosion durch Wasser massiv verringern kann, dass nichts abspült halt einfach, wenn was drauf liegt.
Also nur, weil was drauf liegt.
Genau, ja. Kommt immer drauf an, wie viel Wasser kommt auf einem Punkt zusammen, aber Fläche kann man da unglaublich viel machen damit, mit so leichten Mulchschichten. Und das haben die Leute sicher relativ schnell gemerkt. Und dann kommt man wahrscheinlich auch gleich einmal drauf, dass dieser Mulch ja nicht nur abdecken ist, sondern dass das im Prinzip der alternativ Lebensraum, also so für Teile des Bodenlebens sind, beziehungsweise das ganze Nahrung und Lebensraum bieten kann fürs Bodenleben und dass sie diese pflanzliche Biomasse dann, wie es im Wald eben sonst passiert, eben da auch in Nährstoffe und in Humus umbauen und somit das eigentlich nichts anderes ist wie ein Flächenkompost. Im Wald ist es flächiger Kompost, ja, wo quasi die Blätter in den Nährstoffkreislauf übertragen werden. Und auf einer landwirtschaftlichen Fläche oder Gartenfläche ist es auch nichts anderes. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man es auch Flächenkompost nennt, weil dann versteht man, dass es darum geht, dass das Material sich auch umwandelt und dass es nicht nur Optiken ist. Weil dann kommt man nicht auf die blöde Idee, dass man glaubt, Rindenmulch oder Hauptschnitzel wären Mulch. Ja, weil das wandelt sich halt nur sehr, sehr, sehr langsam um. Da, weil es geht beim Flächenkompost, wie bei jedem Kompost, um schon ein bisschen um dieses ganze Thema Kohlenstoff- und Stickstoffverhältnis, Zellenverhältnis, wie schnell wandelt sich was um, wie schnell kann es sozusagen umgesetzt werden, und das ist wichtig zu verstehen. Und deshalb ist auch die Zusammensetzung des Mulchmaterials so wichtig für den Zweck, den ich habe. Also die Länge des Mulchmaterials, der Anteil an harten Stängeln, ja, und weichen Blättern, das ist ganz wichtig. Wie schnell baut sich was ab? Für mich ist immer so, für mich ist ein gutes Mulchmaterial, dass das in einer Saison halbwegs gut abbauen kann, ja? Weil ich möchte ja, dass das einen Effekt hat. Gleichzeitig sollte es mich halt nicht stören. Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht, dass Mulchmaterial sich so schnell umwandelt, dass ich ständig nachmulchen muss. Vor allem in manchen Phasen in meiner Kultur ist es total lästig, zwischen Blätter und hohen Pflanzen herumzumulchen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist aber noch wahnsinnig aufwendig. Und deshalb brauche ich für jede Kultur und für jedes Klima sozusagen, muss ich mir ein bisschen dahin tasten, was ist nämlich mein ideales Mulchmaterial für den Zweck, den ich habe. Also ich mulch zum Beispiel Kartoffeln, ich mulch Gemüse, wir haben eigentlich so gut wie nie offene Böden da. Und wenn wir das mulchen, dann eben, muss ich mir genau überlegen, wann ernte ich das? Wie lange soll das bleiben? Möchte ich das einmal auftragen und dann im Herbst soll das dann noch liegen bleiben und muss ich gar nicht auf den Herbst rein was schützen? Oder will ich zwischen meinen Kartoffeln, wo ich maschinell ernte, dass mein Mulch so weit sich schon zersetzt hat, dass wenn ich im Herbst maschinell da durchgehe mit meinem Kartoffelroder, dass ich das nicht verstopft, dass ich trotzdem noch maschinell ernten kann. Das klingt jetzt kompliziert, das ist es aber nicht so. Man tastet sich da hin, das hängt davon ab, wann mähe etwas, was ich als Mulchmaterial verwende, wie verholzt sind die Stängel schon bereit, wie ist der Blattanteil, wie alt ist das, der Schnitt, wie lang ist das Material. Das lässt sich schon herausfinden. Ja, und okay. Und das macht es eigentlich aus. Also das ist Flächenkompost. Und dieses Mulchen, also dass es keine offenen Böden gibt, sondern dass man Böden sozusagen schützt, aber dann gleichzeitig auch verbessert Nährstoffe zur Verfügung stellt, diesen negativen Einfluss der Bearbeitung, den man hat, ja, ausgleichen kann damit, das ist zum Beispiel eine Lösung. Ja. Nicht die einzige, aber eine tolle Lösung, und das ist etwas, das eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange gibt. Ich sage nur, das muss uns immer bewusst sein, wenn wir so glauben, ach, das ist jetzt sowas. Nur weil wir noch nicht mitgekriegt haben, dass das vielleicht schon 1000 Jahre gibt, weiß das noch nichts. Ja. Deshalb dieser Anker immer ein bisschen in die Geschichte, in die Entwicklung. Denn es geht ja darum, wir wollen ja nicht nur was produzieren. Das finde ich ist auch ganz ein wichtiger Ansatz zur Permakultur, um das jetzt noch einmal zu erklären. Mollison hat das so schön gesagt, aber auch diese ersten Vertreter haben das auch immer, dieser Vorläufer der Permakultur, mehr oder weniger, haben das auch immer im Fokus gehabt. Es geht nicht darum, nur eine Produktionseinheit zu sehen, sondern es geht darum, uns in einer Kulturlandschaft zu sehen, eine lebenswerte, lebendige, produktive Kulturlandschaft zu schaffen, in der wir leben, Lebensmittel produzieren, arbeiten, wo das zusammenkommt. Das ist ja, das war ja eigentlich über die größte Zeit und der Menschheit war das ja klar, ja. Aber wir haben das so abgekoppelt. Wir leben da wird Lebensmittel produziert.
Ja.
Und beide Welten werden unlebbarer über die Zeit, ja. Die reinen Produktionsflächen und die reinen Lebens, sozusagen, weiß auch nicht, Bereiche, Städte, alles, wenn ich das zu sehr auseinander dividiere und dann wird das unwirtlicher in beide Richtungen, weil wir als Menschen ja Naturwesen sind, ja. Also wir sind ja, wir glauben ja immer, weiß auch nicht, wenn uns ein Alien sehen würde, dann würde er uns auslachen, wenn wir so tun, als wären wir jetzt nicht Teil der Natur, ja.
Voll. Ich stelle mir da die Menschen immer, wenn ich am Flughafen oder so unterwegs bin, was ja hochtechnologisiert ist inzwischen, da stelle ich mir immer vor, wenn die ganzen Leute da jetzt nackt dastehen würden, also nackt dastehen würden, dann wären es ja auch nur Nacktaffen.
Ja, klar.
Und da hockt so ein Nacktaffe vorne in dem Cockpit drin und steuert auf einmal ein Flugzeug, braucht aber trotzdem gute Nährstoffe, gutes Essen und damit auch eine gute Landwirtschaft.
Böse Zunge, ja.
Ja, na klar. Aber letzten Endes ist es genau das. Und man hat auch in Korea inzwischen festgestellt, oder in Südkorea muss ich sagen, in Seoul zum Beispiel, über 95% der Männer dort sind kurzsichtig, weil die einfach dieses in die Weite blicken, mal was Grünes sehen, vielleicht auch in der Natur einfach manuell auch unterwegs sein. gar nicht mehr haben. Und darauf verändert sich das Auge scheinbar so krass, dass die extrem kurzsichtig werden.
Aber wir wissen auch, dass wir für unsere Gesundheit das auch brauchen. Wir brauchen Natur, ja? Das ist wichtig. Und das kann es total viel geben. Und wenn wir komplett abgekoppelt sind, dann tut uns das nicht gut, ja? Und weil du vorher gesagt hast, ich meine, böse Zungen würden halt auch vielleicht sagen, Homo sapiens, naja, man könnte auch Pan sapiens sagen, ja?
Ja. Was kann man sagen?
Man könnte uns auch in die Gattung Pan einordnen, ja? Mit den Schimpansen.
Ach so.
Ist der Unterschied so groß? Ja, wer weiß.
Ich glaube nicht.
Das ist ein bisschen unsere Selbstüberschätzung, ja. Dieser Naturanteil, das ist wichtig, ja. Und auch, das ist so, das ist etwas, was mir halt oft in der Landwirtschaft einfach auch wirklich, was mir oft wehtut, wenn man Landwirtschaft so runter reduziert, es gibt Gebiete, das sind Agrarsteppen und die Bauernhöfe gibt's nicht mehr, sondern es ist nur eine große Halle mit einem kleinen Haus daneben, ja. Wo ich dann plötzlich keinen Lebensraum mehr sehe. Also, wie gesagt, wo ich es immer so schade finde, wie sollte ich mich noch verbunden fühlen mit irgendwas, ja? Und wie sollte ich dann Verantwortung übernehmen für eine Landschaft oder für eine Natur, wenn ich mir das so in eine Richtung entwickle, dass ich überhaupt keine Verbindung mehr damit aufbauen kann? Und deshalb zurück zu diesen Ursprungsidee der Permakultur ist, lebbare Kulturlandschaften sich zu entwickeln. Ja? Wo wir gern drin leben, und das ist einmal das Erste und das Wichtigste. Und die halt natürlich fruchtbar sein und normal Lebensmittel für uns zu produzieren. Und da kommt das eigentlich her. Und deshalb müssen wir von den Kulturlandschaften davor lernen. Wie gesagt, die schlechten Sachen weglegen, die Sachen, die nicht mehr in unserer Zeit passen, vielleicht nicht nehmen. Trotzdem daraus lernen, weil schaut ja nicht, ja. Vielleicht können wir wieder mal was brauchen. Oder man kann aus Fehlern lernen, ja.
Ja.
Das war nicht schlecht. Und dann was Neues entwickeln. Und dann drauf kommen, dass es ganz viel super Ansätze schon lange gegeben hat, die wir vielleicht heute mit der heutigen Technik anders machen würden. Aber wo die Prinzipien total spannend und inspirierend sein können für uns. Mhm. Und das war sozusagen der Anfang. Deshalb habe ich das so als unfassbar schönen, innovativen Ansatz immer empfunden, diese zwei Seiten zusammenzuführen. Weil es auch offen für andere Kulturen. Ja? Also auch nicht so technokratisch. Ja? Wir neigen ja schon ein bisschen oft mit einer gewissen Arroganz dazu, dass wir unser Technologieverständnis in so einen Technokratismus da irgendwie ummünzen, dass wir glauben, wir wissen ja alles, ja, und alle anderen, ja, brauchen uns nichts dazu. Das ist halt auch, wie gesagt, eine gewisse Arroganz. Und die eben in diesem Konzept einfach nie so da war, ja, und das ist das Schöne dran. Da hat es noch andere Namen gegeben, Agroforstwirtschaft, das ist halt so ein Thema, ja, Waldgarten, hört man immer, ja. Da hat es auch, gibt es eins, der ganz ein spannendes Buch dazu, das nennt sich, der Titel ist Tree Crops, das ist von Russell Smith, das ist aus den 20er Jahren, Anfang 20. Jahrhundert, und das ist auch, so finde ich, wirklich ein gutes Waldgartenbuch, ja. Ja. Und das sind so Sachen, das waren so diese Leute, ja, die Untertitel auch eine Permanent Agriculture gehabt, zumindest ein paar Ausgaben davon.
Okay.
Und das waren halt diese Leute, die in der Richtung was gemacht haben. Natürlich, das 20. Jahrhundert war ein Katastrophenjahrhundert mit vielen Wirren, Kriegen, Katastrophen, dadurch natürlich Hunger und Wirtschaftskrisen und allem, was dabei war, das hat natürlich solche Sachen auch verschüttet, das muss man auch dazu sagen. Und da hat sich natürlich die, unter Anführungsstrichen, grüne Revolution, was mir immer ein bisschen schwer über die Lippen geht, hat sich dann durchgesetzt. Hat natürlich auch was für sich gehabt, muss man natürlich auch sagen, kurzfristig viel produzieren, ja, keine Frage, hat vielleicht zu dem Zeitpunkt wirklich auch für viele Menschen was gebracht. Kann ich auch einordnen, das ist schon okay, ja. Man muss nur immer ein bisschen aufpassen, wenn man Dinge, die Notfallslösungen vielleicht sind, ja, dann plötzlich, ja, sozusagen
zur Dauerlösung
macht. Mhm. Gell? Weil es halt ein Thema ist, wenn man eben günstig und schnell und viel auf Kosten eben der Zukunft produziert, weil man halt die Ressourcen ausbeutet und dann wieder genau in die Richtung kommt, ja, dieses Bergbaucharakters in das Abbauen eines Rohstoffs, ja. Und das ist halt bei Landwirtschaft schwierig, ja.
Ja.
Nicht sehr sinnvoll, weil wir haben halt nur ein sehr begrenztes Ausmaß an bewirtschaftbaren, produktiven Boden, ja. Wenn wir das also zerstören, das dauert so lange die Zeiträume, bis sich das wieder entwickelt, ja. dass man das wahrscheinlich dann nicht erwarten, ja. Und deshalb ist es halt schon gut, wenn wir damit halbwegs verantwortungsvoll umgehen. Und wenn man eben diese Notlösung zur Dauerlösung macht und sozusagen immer ein bisschen auf Kredit arbeitet, ja, und quasi diese Naturressource abbaut, und sagt, na ja, was die zukünftigen Generationen haben, das sind die, denen wird schon was einfallen dann, ja. Das ist halt nicht unbedingt ein sehr, sehr sinnvoller Zugang, sage ich jetzt einmal.
Und der Natur ist das am Ende des Tages auch wahrscheinlich wurscht. Weil ob du dich dann ernähren kannst oder nicht, also ist ja auch der Kreislauf irgendwo, ne? Wenn du dich nicht mehr ernähren kannst, dann fällst du raus aus dem System, damit kann sich das System regenerieren.
Beziehungsweise, wir sollten uns nicht zu wichtig nehmen, ja. Also, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Natur macht nichts für uns. Wir müssen uns schon selber das holen. Wir sind ein Teil der Natur, aber wir sind nicht so außergewöhnlich, dass irgendwer irgendwas für uns macht. Meine Meinung, ja.
Ja.
Aber ist ein bisschen, wir stellen uns immer so ein bisschen auf den Sockel, ja.
Ja, das stimmt schon.
Das ist vielleicht ein bisschen ein falscher Zugang. Aber eben, um das kurz den Bogen zu spannen noch, also die Sachen sind ein bisschen verschwunden, aber sie sind wieder rausgekommen, ja. Also da hat sich dann schon wieder ein bisschen was bewegt. Wie gesagt, das waren jetzt vielleicht zwei Amerikaner. Es gibt noch andere ganz spannende Leute. Es gibt bei uns zum Beispiel hat's einen wahnsinnig spannenden, wirklich ein bisschen, muss ich fast sagen, ein bisschen so, also ein kleines Universalgenie gegeben. Franz hat der geheißen, der hat unglaublich schöne Sachen gemacht. Bücher, etliche, wirklich viele, viele Publikationen gehabt. Unter anderem hat sich der ganz stark mit dem Boden beschäftigt. Das Edaphon war sowas. Und der hat zum Beispiel auch genau das gemacht, Das Edaphon, also das Ökosystemboden, hat er beschrieben, das Edaphon im Ackerboden. Der wollte den Bauern klar machen, wie man, was ein Boden ist, wie ein Boden funktioniert, hat ganz stark diese Bildung, diesen Bildungsansatz auch gehabt und wollte sozusagen Leute dazu sozusagen aufklären, wie sie Boden bearbeiten, damit sie das Ökosystemboden am Leben erhalten. Unglaublich super Zugang.
Und ich glaube, das ist ganz viele Leute auch gar nicht bewusst, das war mir auch ganz lange nicht bewusst, wie viel Leben eigentlich in so einer Handvoll Erde drinsteckt. Ja. An Mikroorganismen, ja. An Larven, Käfern, Würmern.
Das kann sich wahrscheinlich kaum jemand vorstellen. Ja.
Das auch absolut notwendig ist. Also wir haben, jetzt weiß ich nicht mehr, wann die Landesgartenschau in Ingolstadt war. Und auf dieser Landesgartenschau in Ingolstadt haben die Ackerflächen genommen. Auf der haben die Landesgartenschau durchgeführt und ein Teil von diesen ehemaligen Ackerflächen durfte von Privatleuten bewirtschaftet werden mit was auch immer du da anbauen wolltest, Tomaten, Kartoffeln, whatever. Und wir haben auch so ein kleines Grundstück hin da bekommen, weil ich mir dachte, also wir wohnen ja in der Stadt und ich habe mir gedacht, wäre ja geil, wenn man sich da selber ein bisschen was anbauen kann. Der Balkon hat meistens nicht so wirklich ausgereicht und so ein, keine Ahnung, so ein eigenes Grundstück halt nochmal zu haben, warum nicht, um es mal für ein Jahr auszuprobieren. Und die Erde war so hart und so schlecht bearbeitbar. Ich habe da kackelt, ich habe sogar Pferdemist eingearbeitet und so weiter und so fort. Aber du bist da trotzdem, es ist alles nichts Gescheites geworden, weil der Boden, also ich habe einmal dran gerochen, wenn ich jetzt, und ich wohne jetzt nicht weit weg, von dem Feld. Es sind vielleicht, keine Ahnung, Luftlinie 5, 6, 700 Meter, wo ich da jetzt inzwischen weg wohne. Und jetzt wohnen wir im Erdgeschoss inzwischen, haben einen eigenen Garten und so weiter. Wenn ich die Erde im Gegenzug dazu nehme, die ist feucht, die riecht ganz anders, die hat ist ja von der Struktur, wenn ich die in die Hand nehme, lässt sich ganz leicht zerbröseln. Himmelweiter Unterschied. Und da merkst einfach den Unterschied zwischen einer ausgenutzten, ausgemergelten Erde und einer frischen Erde, die mit Gras bepflanzt war, wo einfach Feuchtigkeit enthalten und Mikroorganismen und wo dann bei einem Spatenstich einmal zwei, drei Würmer siehst und so weiter. Das Wahnsinn, was das für ein Unterschied ist.
Es ist das Ausgemergelte, ist das eine, vielleicht der Hauptpunkt ist das, dass einfach das ist eigentlich eine Degradation ist oft, ja. Sozusagen, wir immer über unser Bearbeitung so auf Stopp drücken, ja. Immer wieder zurückspulen, ja. So dass sie die Natur nie selbst regenerieren kann. Und dass das Bodenleben oft gar nicht die Möglichkeit hat, sie zu entwickeln oder zu halten und dadurch einfach, das Ganze nicht wieder herrichten kann, ja. Und das ist also ein Thema, das wir sehr oft haben. Deshalb einfach verdichtet, kein Gefüge mehr, kein funktionierendes, kein stabiles. Einfach, ja, dann kommt das Wasser, kann nicht mehr rein. Ja, das Wasser wird auch nicht gehalten, Nährstoffe werden nicht gehalten. Wie gesagt, oft einmal wirklich ein bisschen hergerichtete, also im negativen Sinn, Oberböden. Und das passiert halt. Gibt immer auch Gründe dafür, gell? Maschinen machen dann Sachen einfacher, haben aber auch Nebeneffekte.
Ja.
Ja, Mineraldünger kann eine Pflanze sofort aufnehmen, haben aber halt Nebeneffekte, ja. Die keine Fruchtfolge, keine Biomasse tut, Bodenleben zugrunde richten, da passiert was auf Dauer. Geht alles eine Zeit lang gut. Und wir haben natürlich bei uns, das muss man auch dazu sagen, so sehr gute Rahmenbedingungen, gell? Wir haben oftmals sehr gute Böden, wir haben ein sehr, 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 sehr gutmütiges Klima bei uns. In großen Teilen Deutschlands und Österreichs ein super Klima, wir haben schöne Winter, alles was gut ist, ja. Aber je weiter man in ein nicht so verzeihendes Klima und eine Situation kommt, umso schwieriger wird es. Und da ist man dann ganz schnell am Ende, dass man plötzlich gar nichts mehr abbauen kann. Ja? Mhm. Das geht dann relativ schnell. Und genau, das muss uns halt schon bewusst sein. Also wir haben nur begrenzte Möglichkeiten. Und wie gesagt, wir sollen da ganz, ganz sorgsam damit umgehen, weil, wie gesagt, das schulden wir auch allen, die nach uns kommen. Ja. Der Natur im Gegenzug, der ist es völlig egal, ob wir das schaffen oder nicht, und die kann sich auch unfassbar gut regenerieren. Also wir sind zwar, ich würde zwar manchmal dazu neigen, uns als Naturkatastrophe zu bezeichnen, ja, aber die Natur ist schon mit härteren Naturkatastrophen zurechtkommen wie mit Menschen. Es kommt immer wieder was zustande. Es hat der Planet schon einmal schlimmer ausgeschaut, als wir ihn zugrunde richten momentan. Das sollte keine Entschuldigung sein und das sollte keine Ausrede sein, so weiterzumachen, in keinster Weise. Aber in erster Linie muss uns bewusst sein, dass alles, was wir in Naturschutz betreiben, Schutz für uns selbst ist, Selbstschutz ist. Ja. Weil wir es einmal für uns machen, das ist ja die meisten Leute, die bewusst, die meisten Leute denken sich ja, wir machen irgendwas für den anderen. Nein, das ist einfach nur unser höchst eigenes, wichtigstes Interesse sollte das sein, das zu machen, weil wir sind die davon profitieren oder die halt ins Gras beißen schlussendlich.
Ja, eigentlich was Egoistisches, gell?
Total, ja.
Klar. Aber letzten Endes absolut überlebensnotwendig.
Also braucht man halt aber ein bisschen Weitsicht, dass man das erkennt.
Ja.
Und viere schauen können wir nicht. Deshalb war es schlecht, wenn man zurückschaut und dann können wir davon was ableiten.
Ja.
Das ist halt meine Zukunft, geht es jetzt noch nicht aus.
Ja, das ist wahrscheinlich auch der Einfluss von diesem YOLO, diesen You Only Live Once, Gedanken, so, ja, schon, aber wie wär's mit den Nächsten, dass die überhaupt noch ein L haben, ja, dieses Live, damit sie was davon haben.
Genau, die Nächsten sollten auch was davon haben, weil wenn wir selber jetzt so wenn wir dieses wahnsinniges Glück gehabt haben, dass wir aus das zur Welt kommen, wir hätten das alles Mögliche. Das hätte uns werden können, ja, aus unseren Atomen. Und dann wärst du ein zufälliger Lebewesen und dann wärst du noch ein Mensch. Das ist schon ein unfassbares, glaube ich, nicht zu berechnendes Glück, ja.
Ja, eine spannende Zeit, in der wir gerade sind.
Und in der Zeit dann noch dazu, ja. Also viel besser kostet ja nicht gehen, ja. Dann, ja, ist schon, also so dieses nach uns die Sinnflut-Gedanke ist ein bisschen arg, ja.
Ja.
Klar, also ich bin auch der Meinung, dass wir mal in erster Linie davon ausgehen können, dass es ein Leben vor dem Tod gibt, aber das sollte man gut nutzen, ja, das ist schon wichtig, aber wir sollten die anderen auch ein bisschen was überlassen, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Aber vielleicht noch mal, und das halte ich im Übrigen für ganz wichtig, wir sollten ja nicht was übrig lassen, einfach nur so dahergesagt, sondern ich halte es für unfassbar wichtig, dass wir Beispiele erhalten, und zwar Naturbeispiele, und zwar nicht irgendwo der Nationalpark, weiß Gott wo, ja, auch, natürlich auch, ja, das, da geht es nicht entweder oder, sondern und auch, ja, sondern auch viel kleine, wo es gar nicht unbedingt darum geht, dass die jetzt super Ökosystem vernetzend wirken und groß genug sind für ganz viele Arten, sondern wo es nur darum geht, dass wir sehen, sozusagen, ja, what would nature do, ja, an dieser Stelle? Mhm. Was würde die Natur für eine Lösung finden? Weißt du, wenn wir das verteilt haben, haben wir auch nicht das Problem, dass wir die Ausrede haben, dass wir sagen, das ist, ja, das geht dort, aber hier geht's nicht. Ja, sondern viele kleine Sachen, wo wir uns immer wieder eichen können, wo wir wieder zurückschauen können und sagen können, wie entwickelt sie denn jetzt tatsächlich, ohne dass wir immer alles kaputt machen, der Boden? Wie entwickelt sie tatsächlich der Wald, ohne dass irgendwelche Modeströmungen und ganz gescheite Forstleute wieder irgendwelche Sachen machen, sondern was passiert denn von Natur aus? Und dann haben wir das als unsere Forschungsobjekte, wo wir wieder zurückgehen können und schauen können, was ist denn da passiert? Und ich glaube, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass man da irgendwann, dass man sagt, wow, das hätte man nie gedacht, was nicht da alles passiert ist. Und die Forschung wird dann auch da sehr schöne Erkenntnisse daraus gewinnen. Klar, müssen wir das dann wieder uns anschauen und bewerten. Aber ich glaube, diese Beispiele, die müssen wir erhalten. Deshalb ist es also wichtig, dass man, wenn es noch irgendwo Naturlebensräume gibt, die auch unbedingt erhalten. Weil was ist denn das für Einstellung, dass wir der Meinung sind, wir nutzen einmal alle Ressourcen bis zum Anschlag und die Generation danach, die
kann
schauen, wie es weitergeht. Ja. Das ist ja wie, das erinnert mich so ein bisschen an diese Archäologie, das so Indiana Jones Archäologie, ja. Also du, um irgendein Artefakt irgendwo rauszuholen, und das war nicht nur bei Indiana Jones in den Filmen so, sondern das hat man ja tatsächlich so gemacht, ja. Hast du mal zuerst einmal durch, ich weiß nicht wie, metertiefe Schichten einfach durchgraben, alles auf den Schutthaufen geschmissen, obwohl es, ich weiß nicht, wie viel kaputt gemacht hast damit, ja. Und um auf irgendwas zu stoßen, was man sich gerade eingebildet hat. Und alles sozusagen in die Luft jagen oder kaputt machen, über den Haufen kommen, irgendwas zu finden, wo man alles an Erkenntnis zerstört.
Ja.
Die nächsten Generationen werden Techniken haben, vielleicht Möglichkeiten haben, einen anderen Fokus haben, eine andere Perspektive haben, um auf Dinge ganz anders zu bewerten. Und wenn wir jetzt überall vor diese Tatsachen stellen, dass wir mal alles sozusagen einmal die alle Entscheidungen jetzt schon vorwegnehmen und treffen, haben die gar nicht mehr die Möglichkeiten, weil wir sozusagen überall alles so verändern, den Kontext verändern, dass das gar nicht mehr geht. Verstehst du, was ich meine?
Total.
Ich halte es deshalb für wichtig, dass wir ein bisschen was aufgehalten, gell? Weil die paar Restlebensräume, die es noch gibt, die sind schon die Restlebensräume. Ja.
Das wollte ich gerade fragen. Also was bräuchte es denn dafür, dass man das macht? Bräuchte man dafür irgendwie staatliche Vorgaben? Macht man das eher privat oder was bräuchte es dafür?
Es braucht die großen, schönen Nationalparks und diese Sachen. Es braucht aber viel kleine, gut verteilt. Ich habe da noch keine Forderungen, Maßnahmenliste mir jetzt ausgedacht. Das war jetzt einfach nur so eine Idee. Es braucht, glaube ich, wenn ich drüber nachdenke, wahrscheinlich gut verteilt Flächen, die einfach aus der Bewirtschaftung genommen werden, mit dem Status quo. Erhoben werden dann und dann ein Monitoring unterzogen werden. Ja, dass man mal schaut, was ist und wie entwickelt es sich. Und es können ruhig kleine Flächen sein. Wir haben eh so viel Kommunalflächen, so viel Flächen, wo Pflege mehr kostet, als die Sachen bringen. Ja. Warum nicht solche Flächen einmal hernehmen und zu sagen, okay, und jetzt schauen wir es uns an. Mhm. Und das sollte über alle Lebensräume, finde ich, und auch sozusagen Bewirtschaftungssysteme drüber gehen. Es kann genauso einmal Acker sein, wo man dazwischen einfach einmal sagt, so, und jetzt legen wir jetzt einmal Stühle und schauen wir uns einmal an, wie sich der Humus und der Boden entwickelt. Man nimmt ja nichts da. Und daneben wird ganz normal weitergearbeitet. Weil es ist ja, jetzt momentan haben wir, es müssen ja keine Riesenflächen sein. Wir haben ja jetzt diese unselige Diskussion, wo plötzlich jetzt, ich weiß nicht, warum, man jetzt aufgrund dieser bisschen, natürlich Teuerung und Energiekosten und so weiter, das jetzt so rausholt, das müsste man jetzt quasi, jetzt darf es jetzt keine Ökoflächen mehr geben und das muss man jetzt alles bewirtschaften und heranstreifen. Das ist ja fürchterlich, weil man wegen der Versorgungssicherheit und sowas, das ist ja Hanebüchen, ja? Und das geht's ja nicht. Das ist ja, wenn man sich anschaut, wie wir mit dem, wie wir anbauen, was wir produzieren, wie wir die Rohstoffe nutzen, wie viel uns kaputt wird, wie viel wir am Feld lassen, wie, was wir damit machen, wie wir die Sachen dann, keine Ahnung, verstromen, vergasen, ich weiß nicht was, ja. Das ist ja Hanebüchen, ja. So zu tun, jetzt plötzlich empört zu sein und zu sagen, na, jetzt müssen wir auf die Natur jetzt einmal lassen, weil jetzt müssen wir produzieren, jetzt müssen wir alles wieder nutzen. Das ist ja, also, diese Argumentationen kann man ganz schnell entkräften, das ist eh klar, aber das geht genau ums Gegenteil. Wir müssen uns einfach gut verteilt, einfach diese Möglichkeiten zur Eichung und zu schauen, was wird die Natur machen, nicht jemand, sondern was wird passieren, wenn nicht jemand alles wieder kaputt macht. Wie entwickelt es? Ich glaube, da können wir viel davon lernen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, also dieser Punkt. Also von der Natur lernen, Natursystemen, sofern es sie noch gibt, von der Kultur lernen und da weitergehen. Da kommen wir wieder zur Permakultur zurück. Genau da, auf diesen ganzen Überlegungen baut es eben auf, von vielen Leuten bei uns in den USA, von Leuten, wie ich es vorher schon mal kurz angesprochen, die sich mit alten Sorten und Sortenvielfalt auseinandergesetzt haben, die gesehen haben, dass das einen Wert hat, von Leuten, die sich mit dem Thema eben dieses globalen Zusammenspiels und den ganzen Zusammenhängen der globalisierten Wirtschaft und Welt einfach auseinandergesetzt haben, gibt's, und was das bedeutet, ja, dass wir eben auch nicht jetzt sitzen können irgendwo am Berg und glauben, wir sind da sozusagen für uns und haben, es hat alles keinen Einfluss, ja, wir sind, und nichts hat einen Einfluss auf uns, das ist halt auch sehr naiv, ja.
Ja.
Dass man sich halt da einfach ein bisschen, ja, dass man sich über das Gedanken macht, da hat es ganz, ganz bahnbrechende Überlegungen gegeben dazu, dass uns bewusst worden ist einmal, dass wir eben in einem begrenzten System nicht unbegrenzt wachsen können, dass es ein bisschen was um Gerechtigkeit und Verteilung, dass es das gibt. Das sind alles Sachen, die heute in dem modernen Permakulturbegriff drinnen sind, oder nicht nur in der Permakultur, in vielen, wenn ich heute mit Leuten rede, die einen schönen Biobauernhof haben und ein bisschen modern eingestellt sind, dann ist für die das alles wichtig. Mhm. Und das ist, deswegen muss man verstehen, wo kommt das her, gell? Auch eben die Biodiversität, die ich schon gesprochen habe. Wenn es da nicht eine Frau gegeben hätte, die als Meeresbiologin sie und als Ökologin sie damit auseinandergesetzt hat, was Biodiversität überhaupt heißt und dass man in einem Ökosystem nicht einfach einen Player rausnehmen kann und dass es ein Wahnsinn ist, wenn man jetzt glaubt, man muss jetzt mit dem modernen Insektizin in den 50er, 60er Jahren einmal sozusagen landwirtschaftliche Schädlinge umbringen und Krankheitsüberträger wie Moskitos einfach einmal weg tun, damit es keine Malaria gibt. Was das bedeutet, wenn es da nicht Rachel Carson gegeben hätte, die mit dem Buch Der stumme Frühling einmal aufgerüttelt hätte und dann schlussendlich dafür gesagt hätte, dass DDT ja verboten wird, dann hätte man überhaupt keinen Naturschutz, wie man ihn heute vorstellen können. Vielleicht wird es dann andere Menschen geben, die dann an ihrer Stadt das aufgeworfen hätten. Aber trotzdem, es hat sozusagen alles eine Entwicklung gebraucht, dass wir dort sind, wo wir heute sind.
Ja.
Ich halte es, wie gesagt, da gäbe es noch viele, viele andere Namen. Ich halte es trotzdem für wichtig und angebracht, ein paar zum Nennen, weil die Leute haben es verdient.
Ja.
Ja. Und Bill Mollison, vielleicht noch ganz kurz, dann bin ich da, ich weiß, ich habe da unglaublich ausgequittiert, ja, aber dann komme ich da zu am Ende. Aber Bill Mollison war dann auch einer, der einfach auch die Weitsicht gehabt hat, das auch zum Segen, die Sachen auch zusammenzuholen, der selbst auch da die sich mit ganz vielen Sachen beschäftigt hat, ja. Und der dann einfach gesehen hat, wie er als Mensch und jemand, der sozusagen mit dieser Verantwortung umgeht, ja, wie man mit der Verantwortung umgehen soll, dass man Landrat bewirtschaftet, wie man mit den Ressourcen umgeht, was man machen kann. Und der hat eben sich dann überlegt, wie kann ich eben diese lebbaren sozusagen Kulturlandschaften in verantwortungsvoller Weise in einer globalisierten Welt, ja, mit all diesen Themen, die wir haben, wie kann man da sowas machen? Und der hat da Konzepte entwickelt. Und der hat sich dann gedacht, dann nennen wir das Permaculture. Ja, weil Agriculture allein ist vielleicht dann zu wenig. Da sind so viele Sachen mittlerweile dazugekommen, dass er dann sozusagen das auch neu noch einmal begründet hat. Und war sozusagen der das Konzept, ist dann schlussendlich auch diese neue Permaculture-Bewegung auch weitergebracht hat. Für mich ist es aber deshalb auch wichtig, das ist ein Hintergrund nochmal zu sagen, weil es eben zeigt, dass es aus einer Landwirtschaft herauskommt. Und das heute deshalb auch für wichtig, weil es zeigt, dass es auch in einem größeren Kontext anwendbar ist. Heute haben wir oft so ein bisschen das Thema, dass da ist sehr stark quasi in dem gärtnerischen oder hobbygärtnerischen urbanen Raum verankert ist, aktuell, also in Mitteleuropa zumindest, ja, dass es oft in der Landwirtschaft nicht so ankommt. Mhm. Ja, dass man es oft dass man es nicht so ernst nimmt in dem Bereich, ja. Und das ist, finde ich, ein fataler Fehler, weil wir haben viel Stärken in der ganzen Bewegung. Wir haben ganz viel, also wir hätten ganz viele Sachen, die Landwirtschaft ganz bitter brauchen würde. Ja? Und je stärker wir da reinkommen, umso besser. ich halte das zwar nicht für wichtig, wie hier Dinge genannt werden und was für Namen es irgendwo gibt, das ist nicht wichtig, aber diese Denkansätze müssen wir verankern und unterbringen, ja. Und deshalb wollte ich das jetzt noch sagen, dass einem das bewusst ist, wo das herkommt, ja. Es ist, wie gesagt, nicht wichtig, wie es heißt, und es gibt ganz viele landwirtschaftliche Betriebe, die tolle Sachen machen, wo ich auch wirklich sagen würde, das sind super Permakulturbetriebe, die haben den Begriff noch nie gehört.
Ja.
Aber, und die machen das aus einem Gefühl heraus, und weil sie selbst halt sozusagen Kinder der Zeit sind jetzt, in der wir jetzt leben, und die es halt aufgenommen haben und die Problemstellungen auch irgendwie sozusagen auch verstehen und irgendwie Lösungen finden wollen dafür. Das heißt, das gibt's alles. Gell?
Ja.
Aber das, und das ist ja nicht wichtig, wie es heißt, aber es ist wichtig, dass diese Gedanken weitertragen werden.
Kannst du die Gedanken vielleicht nochmal zusammenfassen?
Was das jetzt konkret heißen sollte.
Genau.
Ich glaube, aus der Geschichte heraus hat sie eh schon ein bisschen, die ich jetzt erzählt habe, hat sie eh ein bisschen was erklärt. Aber jetzt ganz konkret für einen Betrieb, wie man das erkennt oder was man machen kann, tue ich mir immer am leichtesten, das in so ganz kurz in drei Säulen zu erklären, was das ist. Aber für mich so die, also das ist nicht vollständig, ja, aber es ist zumindest einmal ein bisschen was, wo man sich dann eben sozusagen dann die eigenen Handlungsempfehlungen, wie auch immer, ableiten kann, ja. Säule Nummer 1 ist für mich so die sind alle gleich wichtig, diese drei Säulen, ja, aber trotzdem, jetzt einmal von der Reihenfolge her, Säule Nummer 1 ist für mich das, dass wir die Natur einfach als Modell hernehmen, von der wir lernen, ja, das, oder von diesem Modell, von dem wir lernen können. Das heißt, von der Natur lernen, versuchen, soweit es geht, ja, in unserer Zeit Abläufe zu verstehen und versuchen, die zu übertragen in unsere Techniken, in unsere Kultur, in unsere Art und Weise, wie wir wirtschaften. Ich halte es für recht eine komische Einstellung, dass wir uns manchmal, also ich habe oft mit vielen Leuten zu tun, wo man das Gefühl hat, wir interessieren sich überhaupt nicht dafür, aber ich verstehe das nicht. Ja? Wie kann man in, beispielsweise in dem Bereich arbeiten? Wie kann ich als Förster in der Wald arbeiten oder in der Landwirtschaft arbeiten und mich nicht für diese Prozesse und für diese Abläufe und diese Systeme, die Ökosysteme da dahinter interessieren, ja, das geht ja gar nicht, ja. Das ist mein Lebens, also ich bin Teil davon sowieso, ja. Aber dann ist das nicht nur mein Lebensraum, sondern auch sozusagen mein Arbeitsplatz, mein Arbeitgeber, unter Anführungszeichen, ja. Ich muss ein bisschen was davon verstehen, ja. Und wir verstehen eh nur einen Bruchteil, aber das Interesse brauche ich, ja. Und ich muss hinschauen. Genau genug. Also da lernen und das versuchen zu übertragen. Das ist jetzt nur jetzt, weil wir vorher schon geredet haben, über den Boden, am Beispiel Boden. Eben, ich kann nicht einfach was anbauen und mich mit Boden beschäftigen. Es ist absurd. Ja, ich muss mich auseinandersetzen, was ist Boden? Ja, ein bisschen mit Geologie, aber ich muss mich vor allem auch mit der Biologie auseinandersetzen. Was macht das Bodenleben? Was braucht das Bodenleben? Und zu sagen, und versuchen, so gut es geht, zu verstehen, ja. Da sind wir eher erst am Anfang. Mhm. Aber das zu verstehen und dann versuchen, sozusagen, so wenig wie möglich Schaden dran anzurichten. Ich finde immer, das ist auch sowas. Je weniger wir verstehen, umso vorsichtig müssen wir sein. Und nicht nichts verstehen und deshalb quasi einmal haben wir einen Hut drauf, ja. Sondern umgekehrt. Wir müssen umso vorsichtiger sein, um je weniger wir wissen. Und ich habe immer das Gefühl, es ist eigentlich umgekehrt. Ja. Wir wissen nichts und deshalb ist es uns völlig egal. Und das ist, glaube ich, so der Punkt da. Also verstehen und eben dann in unsere Kultur übertragen. Das heißt, noch einmal den Bodenleben uns damit auseinandersetzen und dann versuchen in unserer Kultur, in der landwirtschaftlichen Kultur, unter Anführungszeichen, also jetzt im Ackerboden oder im Garten, in unserem Beeten, ja, wie auch immer, am Leben zu erhalten. Wir werden immer sozusagen, wir werden immer Schäden machen, es wird immer sozusagen eine Simplifizierung sein vom System, aber wir müssen uns ja irgendwo orientieren.
Ja.
Und die Orientierung soll uns die Natur geben. Und dafür gibt es auch einen klassischen Leitsatz im Biolandbau, und das ist der: Natur führt, Technik folgt. Also nicht die Technik gibt vor, wie ich was bearbeitet, sondern die Ansprüche beispielsweise des Bodens, des Bodenlebens, die geben es vor, mit wo sie da arbeite, damit ich möglichst wenig Schaden mache. Und wenn ich die Technik hier habe, dann habe ich ja eigentlich, ja, hätten wir sozusagen unseren Innovationsgeist, Technik zu entwickeln. Und oftmals gibt es die Technik nicht nur, weil wir gar nicht dran gedacht haben, weil wir die Notwendigkeit nicht gesehen haben. ich lasse mich nicht gerne davon abspeisen, dass ich sage, die Technik gibt's noch nicht, ja. Die Technik sollte ich entwickeln, damit ich das machen kann, ja. Das geht. Wir haben uns noch lang genug damit nicht beschäftigt.
Also und die Natur gibt quasi die Leitplanken vor,
und dann
muss ich mich bewegen darf.
Genau.
Und darauf richte ich die Technologie aus.
Die Technologie und die Techniken, ja, mhm, aus, wie ich dann damit arbeite, ja. Genau. Und das sollte ich auch machen. Und ich muss aber wissen, sozusagen, wo sind die Prioritäten? Die Leitplanken, die muss ich mir herrichten, ja. Das heißt, das ist so für mich die erste Säule, mhm, ja. Natur führt, Technik folgt, von der Natur lernen und das Ganze übertragen in die Kultur, so gut es geht, in die landwirtschaftliche Kultur, die Techniken, wie ich mit etwas umgehe und arbeite und wie ich es verstehe. Das ist Nummer eins. Das zweite Säule ist so ein bisschen das wörtlich nehmen im Deutschen, der, sagt man, Landwirtschaft, ja, das ein bisschen des Begriffs, finde ich, ja. Also das der Landwirtschaft im Sinne, wir bewirtschaften eine Fläche. Ja, weil das irgendwie uns auch sorgt, dass es einen Flächenbezug gibt. Und der Verlust des Flächenbezugs ist, glaube ich, ein ganz großes Problem.
Wie meinst du das?
Dass Landwirtschaft entkoppelt wird von der Fläche, mit der wir arbeiten. Wir holen uns heute, wir haben die Möglichkeit, Ressourcen von überall zuzuholen. Und wir bewegen uns oder haben uns ganz stark bewegt in einen Industriebereich hinein. Bedeutet, es ist oft entkoppelt, ja. Futtermittel werden über den ganzen Globus transportiert, irgendwo beutet man Ressourcen aus, um woanders was zu machen. Und natürlich nicht nur die Ressourcen der, weiß nicht, ob das jetzt fossile Brennstoffe sind oder was auch immer. Wir holen Sachen hin und her, ja. Und wir entkoppeln das total. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem. Oder, glaube ich, das ist ein großes Problem. Ja. Das führt zu ganz vielen Schwierigkeiten. Da darfst du mir jetzt nicht falsch verstehen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt komplett, was nicht autark sein müssen oder sowas, ja. Das war mal eh nie. Also, es ist immer ein Zusammenarbeit, ein Zusammenwirken. Aber, dass wir zumindest uns das bewusst machen, dass es wichtig ist, diese Dinge nicht komplett zu entkoppeln, sondern, dass wir ein bisschen auf die Ressourcen schauen, dass wir ein bisschen drauf schauen, dass wir verstehen, es gibt irgendwo, dass es Energie- und Nährstoffkreisläufe geben sollte. Dass wir mit dem, was wir an Flächen zur Verfügung haben, einmal arbeiten versuchen und versuchen, die bestmöglichen Lösungen daraus zu entwickeln. Und dass wir zumindest das Ganze in einem regionalen Kontext sehen. Wenn schon nicht, ja, also wie gesagt, es muss nicht alles in einem Betrieb verwirklichbar sein. Da gibt es ja viele Gründe, warum Betriebe wie und wie ausschauen. Ja. Aber zumindest, wenn es möglich ist, regional.
Ja.
Weil es macht nicht unbedingt immer einen Sinn, nur weil es grotzi wirtschaftlich ausgeht oder wirtschaftlichen Vorteil bringt, sozusagen so Grundrohstoffe über den ganzen Globus zu transportieren, ja. Kann man sich die Frage stellen, ob das Sinn macht, ja. Kann man sich die Frage stellen, ob wir heute schon mal auf den Teichnern so geredet haben, kann man sich einmal die Frage stellen, ob es vielleicht sinnvoll ist, dass man Süßwasserfische mit Meeresfisch füttert.
Ja, mit so Fischpulver, ne?
Genau. Ja. Also muss man sich nicht überlegen, ob man in einem Binnenland auf einem Berg in einem Teich Forellen hat, die man mit einem atlantischen Meeresfisch in Pelletform füttert. Ja, ob das alles noch einen Sinn hat. Vielleicht wirtschaftlich schon. Aber volkswirtschaftlich, ökologisch, wie immer, vielleicht nicht.
Und da bist du ja nur auch bei dem Punkt, bei der ersten Säule letzten Endes, sich von der Natur quasi abschauen, was würde denn eigentlich in der Natur passieren und das dann anwenden. Und das würde ja nie passieren, dass Süßwasserfisch an Salzwasserfisch
verspeist. So nicht so leicht, ne? nicht so leicht. Wenn die nicht zufällig auf Wanderschaft in Süßwasser marschieren, ja, dann nicht so leicht. Was schon vorkommt, natürlich, ja. Lachse waren so ein Thema, oder stimmt der, oder was auch immer, die raufmarschieren. Mhm. Aber was ich damit sagen möchte, ist in der Natur, also das Beispiel, du hast schon recht, das hat schon. Wir sollen uns auf jeden Fall mal abschauen, was könnte man denn einmal zuerst einmal mit unserer Fläche machen? Also, welche Möglichkeiten gibt es denn hier, bevor wir rausschauen, wo wir irgendwo was anderes herbringen können? Und das heißt, dieser Flächenbezug ist schon wichtig, zu schauen, wie kann ich vielleicht einen Ressourcenmangel, weil ich eine begrenzte Fläche habe, ausgleichen. Und dann kann ich mir von der Natur abschauen, wie bei Mangelsituationen das da funktioniert und dass man halt vielleicht Mangel über Diversität ausgleichen kann. Dass Dinge nicht immer in einer Konkurrenz zueinander stehen müssen, sondern sich ergänzen können oder zumindest sie nicht im Weg stehen. Also nur jetzt als Beispiel, ich kann jetzt sagen, ich habe jetzt eine gewisse Fläche, ich habe eine gewisse Anzahl an Tieren vielleicht, ja. Ich habe Hausnummer 20 Kühe, ja, bei mir im Hof. Und wenn ich das nicht schaffe, dass ich von diesen 20 Kühen lebe, weil es wirtschaftlich nicht ausgeht, dann kann ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, ja, jetzt mache ich 40, 60 oder 100 Kühe draus. Vielleicht gibt es nämlich mein Hof nicht her. Vielleicht habe ich nicht genug Futter. Vielleicht weiß ich dann irgendwann einmal nicht, wo die Weideflächen, wie sich das ausgeht. Dann habe ich die Tiere zu lang dort, dann zertreten sie mir alles und. Ich habe nur Probleme. Ich kann nicht alles einfach skalieren. Und dann muss ich mir halt überlegen, was kann ich denn sonst machen? Und da wäre vielleicht eine Lösung Diversität. Etwas, was sozusagen nicht in Konkurrenz zur Kuh steht, was ich aber trotzdem machen kann. Und das ist der Zugang, ja. Wie kann ich ein System aufbauen, dass ich von meinen Flächen so gut es geht sozusagen leben und arbeiten kann? Die Lösung ist nämlich, finde ich nicht die Begrenzung der Fläche, sondern wie ich es vorher schon gesagt habe, die Lösung ist das, die Idee, die ich dazu habe, Hirnprojekte, die Kreativität, die ich da reinstecken kann. Ich werde eine Lösung finden. Und wenn es auf meiner Fläche noch nicht ausgeht, vielleicht geht es mit irgendeinem regionalen Zusammenarbeiten und Verbund irgendwas aus. Oder was auch immer. Aber zuerst muss ich mal schauen, weißt, bevor ich immer nur, zuerst muss man mal versuchen, einmal sich das anzuschauen.
Ja, was wäre so ein Beispiel für, ich habe bloß Fläche für 20 Kühe und ich nutze noch zusätzlich?
Es können ganz viele Sachen sein. Allein jetzt schon, wenn wir nur bei den Tieren bleiben, jedes Tier frisst ein bisschen was anderes. Das heißt, ich kann Tiere in gestaffelten Weidesystemen haben. Das ist auch so eine Sache. Ich kann natürlich aber auch vielleicht ganz andere Sachen machen. Ich will ein Beispiel sagen. Ich habe auch Kühe, ja. Ich hab ein paar Pferde, ich habe auch Mutterkühe. Und wir sind auch so ganz, was jetzt diese Großvieheinheiten betrifft, diese Menge an Tieren, bin ich eigentlich ziemlich im Schnitt von einem Betrieb meiner Größe da bei mir im Berg in der Gegend. Also ich habe da ungefähr das, was so ein durchschnittlicher Betrieb hat. Ja?
Okay.
Also da reden wir von, hat dann auch vielleicht 10, 15 Milchkühe oder vielleicht 20 Stück Mutterkühe oder irgend sowas in der Art, ja. Oder so eine Mutterkuhherde irgendwo, 20, 25 Stück, irgend sowas, ja. Also in dieser Bandbreite spritzt sich sowas ab. Das ist von der Wirtschaftlichkeit, weil man das ja manchmal so sagt, ja, Permakultur, kann man davon leben, ja. Das ist ja auch so ein Thema, das heißt immer, ja. Muss ich sagen, ja, man kann davon leben, ja.
Offensichtlich, ja.
Offensichtlich.
Du bist der lebende Beweis.
Aber vor allem auch kann man das ganz gut auch darstellen, ja, was man sozusagen mit Diversifikation auch erreichen kann. Also nur jetzt als Beispiel, ich habe die gleiche Menge an Tieren. Das geht sich nicht aus. Gell? Also so ein durchschnittlicher, wenn ich jetzt mit 10, 15 Milch habe, wenn ich was ich von die Kühe oder von Milch erwirtschaften kann, wenn ich ganz ehrlich bin, da kannst nicht dein eigenes Gehalt als Bauer zahlen. Das geht sich nicht aus, da arbeitest mehr oder weniger umsonst. Das ist schwierig, wenn dann nicht dann, wenn man sich noch überlegt, was man an Investitions-, an Kapital sozusagen gebunden hat in den Betrieben und so weiter. Also ohne Förderung oder vielleicht ein anderes Standbeine geht sich das bei keinem Betrieb aus, ja.
Wenn man jetzt einfach nur die 10 bis 15 Kühe
ohne alles hätte. Naja, wenn ich jetzt nur Milch im Wert von 20.000, 30.000 Euro verkaufen kann, geht sich halt nicht viel aus. Wenn ich einen Fuhrpark mit 300.000 Euro stehen habe, abgesehen davon mit 30.000 Euro kann ich kein Gehalt zahlen. Also ja. Mein eigenes nicht, ja. Geht sich nicht aus, egal wie ich es ansetze, Vollzeit. Und
kommst nicht weit.
Kommt ja. Man nicht sehr weit, ja. Das heißt, das ist da, sagt man, ja, okay, weil der Preis und so weiter, und das ist ja alles so günstig, jetzt braucht es eben die Förderung dazu, ja. Gut, das ist ein Zugang. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich habe auch die Kühe, ja. Ich habe jetzt keine Milch, sondern halt Mutterkuh, das heißt, das Fleisch. Aber jetzt kann ich sagen, die Kühe sind das eine, aber ich habe die Kühe in einem Weidesystem, wo ich die Kühe auch noch nutze zusätzlich, um bei mir eine Pflanze ganz im Speziellen anzubauen und zu pflegen. Mhm. Und das ist bei uns eine Pflanze, das hat mein Vater angefangen vor langer Zeit schon, das ist der gelbe Enzian, Gentiana lutea. Das ist eine Pflanze, die als Wurzelheilpflanzen recht bekannt ist, so im süddeutschen, bayerischen Raum, Österreich, recht bekannt ist für Schnapsbrennern, ja. Also da nimmt man diesen Enzian-Schnaps, kennst du vielleicht, ja. Ist recht bekannt und ist deshalb auch in den Ostalpen in vielen Regionen fast ausgerottet worden, ja. Also ziemlich stark unter Druck gesetzt worden. Nicht überall gleichermaßen, aber ziemlich stark unter Druck gesetzt worden. Was dazu geführt hat, dass die Pflanze natürlich streng geschützt ist. Ja. Es gibt Regionen, da kann man Grabelizenzen erwerben und noch ein bisschen was graben, aber es gibt halt auch Regionen, wo es nicht mehr viel gibt. Ja. Und ist eine wertvolle, seltene Pflanze. Und diese Pflanze kann ich natürlich auch anbauen. Ja. Das Problem ist allerdings, dass die wahnsinnig langsam wachsen. Ja, und die sind so diese Pflanzen, die können fast 100 Jahre alt werden. Ja. Und die kriegen wirklich dicke Wurzeln, die Bitterstoffe enthalten. Also der Enzian ist ja sehr bitter, hat den bittersten bekannten Naturstoff anscheinend der Welt, ja, das Amarantin, das so bitter ist, dass so eine Gramm Enzianwurzel, Frischwurzel, irgendwo so ein BW so 10 bis 15.000 hat. Das heißt, das 10 bis 15.000-fache an Wasser bitter macht, 10 bis 15 Liter, also wirklich auch spürbar bitter machen kann. Und dieser Bitterstoff in Reinform ist noch viel stärker. Aber die Bitterstoffe die sind natürlich auch interessant, haben interessante Heilwirkungen und so weiter. Aber das war nicht der Grund, wieso sie ihn ausgerottet haben fast, sondern die Wurzel hat halt auch einen Zucker und den kann ich also auch einmeischen, vergären und direkt ohne jetzt Beigabe von Fruchtzucker, von Obstmeische, einen Alkohol destillieren draus.
Aber es ist interessant, dass so viele Bitterstoffe enthält und gleichzeitig Süße.
Ja, das ist interessant, ja. Entschuldige. Apropos Süße, ich muss wieder einen Honigtee erwischen. Tut mir leid, ich habe leider echt ein bisschen... Aber ich nehme an, mein Herz.
Ja.
Ein bisschen diese Erkältung. Nein, dieser Enzian hat also diese interessante Kombination, ja, und dadurch hat man ihn halt ja sehr stark genutzt. Ja. In den Westalpen, in der Schweiz und in Frankreich gibt es Riesenbestände noch, ja. Also gibt es viel, aber in den Ostalpen haben wir ihn halt ziemlich übernutzt, da waren wir recht gründlich, gell?
Okay.
Und es hat einen hohen Stellenwert. Das Problem, wie gesagt, er wächst sehr langsam. Das heißt, erstens, Wurzelteile wachsen nicht mehr an. Das heißt, wenn ich ihn ausgrabe, ist er weg. Ja? Er wird sehr alt, er blüht erst nach 5, 6 oder 10 Jahren, je nach Standort, ja, in Höhenlage, wächst sehr, sehr langsam und ist deshalb nicht sehr konkurrenzstark. Also ist eigentlich eine Pflanze, die in den Almweiden und so weiter vorkommt. Und da als Weideunkraut sozusagen war, weil die Viecher nicht gefressen haben. Und da hat man dann übernutzt. Ja. So. Und das war also die Idee vor langer Zeit meines Vaters, dass er gesagt hat, ja, er wollte einen haben und er wollte ihn anbauen. Ist aber so, dass der bei uns halt nicht konkurrenzfähig wäre gegen die, weil wir doch wesentlich tiefer liegen. Ich meine, der Hof liegt zwar irgendwo zwischen 11 und 1500, aber das ist für die Pflanzen halt immer noch zwei Runden. Da ist die ganze Konkurrenzvegetation viel zu stark. Und da war halt dann so die Überlegung, wie bringst du den halt raus? Und da geht ohne Beweidung eigentlich nichts, weil ansonsten hast du so langsame Pflanzen, die ein Jahr jetzt sind und so groß, ja, so einen Zentimeter hoch und dann so langsam weiterwachsen, 5, 6 Jahre brauchen, bis sie überhaupt blühen. Und du hast wahnsinnig viel Unkrautregulierung. Und das wollte man eigentlich nie, ja. Also ja. Wir sind jetzt nicht arbeitsscheu, aber die Sache ist halt die, man muss keine unnötige Arbeit machen, ja. Und wir wollten auch nie so intensiv Anbausystem haben, weil das sind unsere Flächen für uns zu wertvoll. Also auch für die Lebensmittelproduktion zu wertvoll, dass ich eine Fläche, die ich für Lebensmittelproduktion gut bearbeiten kann, jetzt für 5, 6 oder 10 Jahre für einen Enzian belege. Das wollte man eigentlich nie. Also ist der immer auf schlechte Flächen kommen. Auf Flächen, auf denen man sonst nichts anbauen könnte. Weil das ist ja wieder schön, weil das ist wieder ergänzend, ja. Also ich habe einen Zusatznutzen. Und so hat er damals angefangen, das auszusahnen. Wir haben mittlerweile Enzian auf dem ganzen Hof, ja. Auf den schlechtesten Weideflächen. Da ist alles voll. Möglichst steil. Ja, möglichst flachgründig, so möglichst leicht zu ernten, weil er nicht reinkommt, steil leicht zu ernten, wo sonst eh nicht viel ist. Und da haben wir mit einem Beweidemanagement mit den Rindern so vermehrt, dass er im Prinzip immer mehr geworden ist. Also genau das, was du zum Beispiel mit einem Weideunkraut nicht machen darfst. So beweiden, dass es sozusagen einen Vorzug gegenüber der Restvegetation kriegt. Also sehr früh beweiden. Und dann in weiterer Folge in der Zeit, wo er blüht, mehr in Ruhe lassen. Und dann später, wenn er sie aussät, als Pflanzen, die halt auf offenen Böden keimt, vorher noch einmal intensiv beweiden, dass man ein bisschen einen Tritt hat, dass sie die Pflanzen aussät. Und wenn ich das richtig mache und dann in der Jugendphase, wenn sie ein bisschen empfindlicher sind, wieder einmal so phasenweise Ruhe lassen auf Flächen und dann wieder stärker reingehen mit der Beweidung, dann kann ich den sehr schnell vermehren. Und plötzlich haben wir auf der Fläche überhaupt den Enzian gehabt und wir haben den jetzt überall und ich brauche den nicht anbauen, ich brauche nicht pflegen, ich brauche nichts, eigentlich nichts tun. Aber Permanent Agriculture mit dem, Permakultursystem, wo die Rinder einfach nur Pflege machen und die wissen gar nichts davon. Ja, weil die sind ja einfach nur da. Die weiden, die würden sonst woanders weiden.
Ja.
Ich verliere einen minimalen Bruchteil an diesem Weideunkraut, aber dafür ist der Wert, den ich daraus generiere, so viel höher. Das kann man gar nicht beziffern. Das ist viel höher als die Rindviecher selber. Ich verdiene mit dem Enzian viel mehr wie mit den Rindern. Aber die Rinder, verstehst du mich, aber die Rinder beweiden sozusagen die Flächen, pflegen mir das frei. Ohne die Rinder hätte ich den Enzian nicht.
Die nehmen dir quasi den größten Arbeitsaufwand.
Die nehmen einen Arbeitsaufwand, sind für sich da, bringen mir auch was natürlich. Die Rinder hätte so oder so. Aber ich habe dazu diese Pflanze, von wo ich die Wurzel ernte. Und wenn es ein gutes Jahr ist, ernten wir da gut eine Tonne Wurzeln. Und die verarbeiten wir oder verkaufen wir wieder. Und mit dem habe ich mehr Ertrag, weil ich das schön auch verarbeite und vermarkte, wesentlich mehr Ertrag sogar, als ich von den Rindern machen kann. Und das ist das Schöne dran.
Cool.
Und das gehört zusammen. Und das ist genauso eine Idee. Das ist genauso, was man zusammenführen kann. Und da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Ja, und das muss man halt für sich herausfinden. Was kann ich kombinieren? Das ist die Geschichte.
Ja.
Wir müssen auch verstehen, das klingt jetzt ein bisschen so vielleicht, jetzt muss man sich noch was überlegen und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich meine, wir müssen verstehen, dass wir, wenn wir einen Hof bewirtschaften, nichts anderes sind wie Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das klingt, wenn da ein Bauer jetzt sagt, jetzt muss ich mir da sowas überlegen, ja, dann kommt mir das so vor, wie wenn eine Unternehmerin oder ein Unternehmer sagt, jetzt muss ich mir eine Idee überlegen, dass ich ein Geschäft habe, ja. Ist ja absurd. Ist ja absurd, sich zu weigern, sich eine Geschäftsidee zu überlegen. Entweder möchte Selbstständiger einen Betrieb führen, ja, dann muss ich mir was einfallen lassen. Oder ich lasse bleiben.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil den Punkt habe ich schon so lange im Kopf. Es gibt ja immer wieder so wunderschöne Beispiele von Höfen, die ihre Produkte eigenständig vermarkten, die dann auch ihre Abnehmer finden auch tatsächlich, weil ja die Nachfrage auch so groß ist. Das fängt beim Fleisch an und hört bei der Karotte auf letzten Endes. Wenn ich schaue, wie viele Eierautomaten bei uns rumstehen, weil die Leute einfach wissen, die sehen, wo sind die Hühner unterwegs und wissen quasi, dass das Ei kommt vom Stall direkt in den Eierautomaten rein. Das hat schon was. Also die Nachfrage ist auf jeden Fall da und das ist genau das, was ich mir auch schon die ganze Zeit denke, so in der heutigen Zeit mit Internet, mit der Google-Auffindbarkeit. Wenn ich jetzt bei mir eintippe, Freiland, Rindfleisch in Ingolstadt, so wirklich viel geben tut's da nicht. Auch in der Region nicht.
Und das ist oftmals, also es gibt diese zwei Sachen, es gibt diese Grundnahrungsmittel und diese Sachen.
Ja.
Ja, also da die Vermarktung dazu finden. Man muss auch ehrlicherweise sagen, es ist nicht immer ganz leicht und es ist auch ehrlicherweise nicht immer für jeden geeignet. Weißt, nicht jeder Mensch ist dafür geeignet, direkt vom oder ist nicht geeignet, ist das falsche Begriff, nicht jeder Mensch möchte das auch, ist sozusagen nicht für jeden Menschen ist die Direktvermarktung geeignet, weil man vielleicht da manche Menschen wollen mehr ihre Ruhe haben und wollen nie zu den Endkunden Kontakt haben in dem Ausmaß, weil das ist schon eine Herausforderung, also das muss man schon auch wollen und können und das ist jetzt auch nicht so, also Endkunden, Konsumentinnen und Konsumenten kennen schon sehr erfordernd sein, auch im Sinn von, was die eigene Zeit und so weiter betrifft. Es ist nicht nur einfach, gell?
Okay, ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen.
Es ist nicht für jeden immer machbar. Das heißt, man muss ein bisschen so seinen Weg finden, aber es gibt die Möglichkeiten. Weißt, es gibt immer irgendwo, also man muss sie wirtschaftlich irgendwo einordnen, aber es gibt eine Möglichkeit zu sagen, geht nicht und es geht. Das gibt's nicht. Und es gibt die Beispiele, die haben das zeigen. Es gibt die super schönen Solavis oder diese solidarischen Landwirtschaften oder diese ganz super Direktvermarkter, genauso wie es innovative Produzenten und Weiterverarbeiter und Veredler gibt. Und es gibt ganz viel spannende Projekte in der Landwirtschaft. Und ich glaube, da wird es noch mehr geben. Und auch für die, neben den sozusagen alteingesessenen Profis, und Anführungszeichen, sozusagen den Landwirten, die schon lange machen, gibt es auch ganz viele Quereinsteiger, die ganz eine neue super Sicht drauf bringen und auf ihn machen können. Aber ich bin mit den Säulen noch nicht ganz fertig.
Ich wollte gerade sagen, von den Säulen abgedriftet, ja.
Die zweite haben wir gehabt, also die, oder auch noch nicht ganz fertig eigentlich. Also diese Idee, dass wir versuchen, diese Kreisläufe zu sehen, Energie, Wirtschaftskreisläufe, Nährstoffkreisläufe, ein bisschen das auch im Fokus zu haben. Nicht, weil wir, und auch nicht, ich möchte damit auch nicht sagen, dass ich das alles verwirklicht habe. Das ist ein Weg, das ist ein Ziel, dass man nur besser werden kann da drinnen, ja. Also ich bin mehr abhängig von Ressourcen von außen, als meine Großeltern waren. Es ist aber eh klar, ja. Aber wir sind wieder, auch wiederum da, die neuen Techniken geben uns wieder die Möglichkeiten, in der Richtung zu gehen. Also ich finde das fantastisch, dass wir jetzt Möglichkeiten haben mit, über unsere landwirtschaftlichen Dächer, ja, von denen wir halt meistens auch viel haben, über die Sonne halt wieder Energie zu generieren. Das ist doch fantastisch, ja. Das ist, Freiflächen sind wieder ein eigenes Thema, ja. Aber generell, das auch nicht immer nur schlecht, das muss ich auch sagen, ja. Also, das, vielleicht, ich bin jetzt zwar grundsätzlich ein großer Freund von freiflichem PV, aber wenn ich manchmal sehe, was sonst die landwirtschaftliche Alternative auf der Fläche ist, denke ich mir, okay, man hat wenigstens die Fläche 30 Jahre Ruhe, ja. Bevor da 30 Jahre Mais drauf angebaut wird, wird sich der Boden freuen, wenn da ein PV drauf hat. Aber.
Wobei auch das doppelt genutzt werden kann.
Macht natürlich auch. Aber, ja, genau, aber ich sage nur manchmal ein bisschen, so eine kleine Spitze jetzt, aber manchmal ist das nicht das Schlechteste, was man mit einer Fläche machen kann, ja. Aber es ist super, weißt du, kannst wieder, wir kommen also mit der modernen Technik jetzt auch wieder und Technologie wieder in diese Richtung, dass man wieder mehr Energie wie früher, ja, früher hat man halt das Pferd gefördert, ja, und den Ochsen, und jetzt haben wir halt schon langsam wieder die Möglichkeit, über diese modernen Technologien ein bisschen was zu machen und vielleicht auch das eine oder andere Gerät und die eine oder andere Maschine zu mit elektrischen Antrieben zu haben und zu versehen. Ich bin total, was das betrifft, wirklich sehr gespannt, was die Zukunft bringt, ja. Das finde ich hochinteressant und spannend. Ich glaube, da haben wir ganz viel Potenzial. Aber noch einmal zurück, also wir müssen also schauen, dass wir das Bestmögliche draus machen. Das ist ein Weg. Je besser man das hinkriegt, umso schöner. Ja? Und auch da, es muss nicht die Autarkie sein, sondern das hat Zusammenarbeiten. Ich glaube, wenn ein Bauer wieder ein bisschen mehr bei Bauer kaufen wird, wäre auch dieses, müssen wir auch nicht so viel jammern. Ja?
Ja.
Ja? Wir haben auch ein bisschen diese Grundhaltung, dass man so von Nachbarn und so rundherum in der Landwirtschaft, dass das nicht so gemacht wird. Ja?
Du meinst,
das Zusammenarbeiten, das untereinander kaufen. Also im Bauernladen, was Lebensmittel betrifft, wirst du kaum einen Bauern finden, weil leider in unserer Welt, ja, oder sagen wir mal so, in der Landwirtschaft sehr oft diesen, ich habe manchmal das Gefühl, das finde ich wirklich erschreckend, dass vielen das gute Lebensmittel gar nichts wert ist. Nicht allen, es gibt viel, das, da, ich will das nicht verallgemeinern, aber manchmal habe ich das Gefühl, also die wirklich guten, selber produzierten, ja, Lebensmittel, das kaufen immer nur Leute, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, ja.
Ach, wirklich, oder?
Gefühlt ist, weil den Bauern ist meistens ein wenig zu teuer. Da haben wir noch ein bisschen diese Knausrigkeit in uns. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde die Landwirtschaft, ich finde, das ist ja unser größter Luxus, dass wir uns Lebensmittel produzieren können, die, wenn ich auch das Bewusstsein, wenn ich weiß, wo die wieder erzeugt worden sind, weil ich weiß es ja, weil ich es vielleicht selber gemacht, ja, dass ich Lebensmittel produzieren kann, für mich selber, die ich mir sonst nie kaufen könnte. Das ist eigentlich, ich sehe es genau umgekehrt. Ich sehe, das ist ein super Luxus, den wir haben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass man diese Wertschätzung nicht so haben, ja. Mhm. Aber es ist ein eigenes Thema. Also im Bauernland findest du selten wenn du was verkaufst an Bauern, unter den Käufern.
Okay. Ja?
Aber vor allem in der, sonst einer Zusammenarbeit, gell? Wie gesagt, manchmal, also da arbeiten, es gibt sie, diese Gemeinschaften, aber das müsste viel, viel mehr sein, ja, dass wir zusammenarbeiten. Und dann, glaube ich, könnte man auch viel in eine gute Richtung bringen. Wieder dieses, ein bisschen das Regionale, ein bisschen sehen. Es ist schwierig, es ist klar, es ist nicht immer leichter, ja, sozusagen in diesen Kooperationen. Das ist harte Arbeit, ja. Dass sowas auch funktioniert, gesellschaftlich ist nicht so, wissen wir, ist alles nicht so einfach, aber es wäre notwendig. Und ja, da wird man sicher weiterkommen. Energiekreisläufe und diese und auch Wirtschaftskreisläufe,
ja,
und so weiter. Also auf das müssen wir ein bisschen schauen. Mhm. Das ist die zweite Säule. So gut es geht, perfekt ist gar nichts, aber weiterentwickeln. Und jetzt kommen wir zur dritten Säule.
Okay.
Und die dritte Säule ist einfach das Hinterfragen von dem Alten, das Reflektieren, das Bewusstsein, die Bewusstseinsbildung selbst da, ja, bei einem selbst und auch bei anderen. Dass man immer wieder uns hinstellen müssen und schauen müssen, passt das, was wir machen. Mhm. Wir haben alle blinde Flecken. Wir neigen alle dazu, dass wir betriebsblind werden. Mhm. Man stumpft ab mit der Zeit. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man nie hin will. Und das sollte man halt immer wieder versuchen zu sehen.
Ja.
Das ist schwer, das ist nicht so einfach und da wird man vielleicht auch Hilfe hin und wieder brauchen oder mit Freunden oder Leuten mit Außensicht reden müssen, sonst wird es auch nicht immer gehen. Aber das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und ich sage das ganz bewusst, dass man das machen muss. Und ich halte das für ganz wichtig. Und ich halte das für also eine dieser Geschichten, die wir in der Permakultur ganz bewusst auch machen müssen, weil das ist eine Sache, die kommt meistens zu kurz. Und das passiert jedem so, ja. Ich glaube, dass ganz viele Fehler, die wir machen, überall, aber auch in der Landwirtschaft ganz viele Sachen, Probleme, die wir haben, ja nicht aus böser Absicht heraus entstehen, sondern einfach, weil es uns nicht auffällt. Einfach, weil wir abstumpfen. Weil wir getrieben sind. Weil wir irgendwann nicht mehr Chauffeur sind, sondern nur mehr Passagier in unserem großen Tanker. Und der fährt dann irgendwie in eine Richtung und wir können das nicht mehr ändern. Und weil es uns einfach oft nicht auffällt, weil schleichender, langsamer Wandel etwas ist, für das wir das zu detektieren, wir nicht gemacht sind. Mhm. Ja. Und deshalb muss man das ganz bewusst tun, damit dann wieder auffällt, ob das noch passt, ob das in Ordnung ist, wie sich der Boden entwickelt wird, ob der besser oder schlechter wird. Ja. Sich das halt immer wieder mal anschauen und dann auch die Schlüsse ziehen daraus. Ob die Tiere, so wie wir sie halten, ob das in Ordnung ist noch, ob man sich vorstellen könnte, dass man im eigenen Betrieb ein Tier ist oder nicht. Ja. Mhm. Will ich bei mir am Hof ein Rindvieh sein? Ja, nein, weiß nicht. Was auch immer, ja. Müssen wir entscheiden.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage.
Aber das klingt jetzt ganz simpel, ja, aber das ist eigentlich was, was wir da messen. Oder ist wirklich alles notwendig, ja? Also wir haben ja so viel Probleme, dass die uns vielleicht noch gar nicht als Probleme so auffallen, aber wirklich wichtige Themen, die mit ganz, ganz kleinen Maßnahmen, die wirtschaftlich nicht, also wo es wirtschaftlich nicht dagegen zu argumentieren wäre, wo dieser wirtschaftliche Nachteil durch ein paar Veränderungen wahrscheinlich oft gar nicht einmal da wäre und wenn dann so marginal wäre, dass man da nicht dagegen argumentieren könnte, wo man aber unglaublich viel gut machen könnte, was Biodiversität betrifft. Ob das jetzt ein abgestufter Futteranbau ist, wo man flächenintensiv und flächenextensiv machen, ja, um ein bisschen was der Natur zu lassen. Ob das Randstreifen sind, die man zu späteren Zeitpunkten mäht. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die in Wahrheit wirtschaftlich nicht relevant sind. Und auch nicht, was Ernährungs- und Versorgungssicherheit betrifft, ja. Sondern ganz im Gegenteil. Die uns langfristig unglaublich viel helfen würden, weil wir plötzlich wieder sozusagen der Natur ein bisschen eine Chance geben lassen würden. Ich weiß nicht, was die sicher auch schon gehört haben, dieses ganze Thema mit den Wieseninsektensterben. Das ist ja momentan eine der ganz drängenden Sachen. Wir verlieren jetzt vielleicht noch nicht aktuell so viele Arten, weil es immer noch irgendwo Reliktbestände dort und da gibt, wo sie manche Arten halten können, ja. Aber wir verlieren in der Biomasse so unheimlich viele Insekten und das hat eine irrsinnige Auswirkung. Aber wiederum auf diejenigen, die das fressen. Aber nicht nur Insekten, im Übrigen auch Spinnen. Das ist ein Riesenthema. Spinnen machen auch auf Wiesen sehr viel aus. Also ich bin viel unterwegs auf Wiesen, habe sehr viel nicht nur jetzt bei der Heuernte oder bei auf Wiesen unterwegs sein, sondern auch bei Saatguternten und so weiter auf Wiesen. Und was da auf wirklich schönen Beständen an Insektenvielfalt und Spinnenvielfalt und Biomasse da ist, das kann sich wahrscheinlich, wenn man das nicht mehr kennt, kann man mehr vorstellen. Ja, wie es nur mehr krabbelt in alle Richtungen. Und das ist wunderschön. Und wenn man sieht, sozusagen, oder hört diese Zahlen, wie das zurückgeht, und auch dann, wenn er wahrnimmt, wie ihm so in diesem Kunstgrünland, ja, vielfach, ja, es plötzlich, wo man nachsagen muss, die Wiesen, weil sie sich selber nicht einmal mehr aussagen können, ja. Weil soweit das gar nicht mehr das Blühen oder Samenreif werden, so eine Wiesen ja nie mehr kommt. Weil sie so oft gemäht wird, dass da nie mehr irgendwie Samenreproduktion da ist, ja. So schnell, dass da nichts mehr geben kann, weißt, dann, wenn dann das auffällt, wie das dort ausschaut, dann, das ist schon erschreckend. Also, es gibt diese Zahlen, wo man sagen, was heißt, dass man die Biomasse von den Insekten, von diesen Wieseninsekten in den letzten Jahrzehnten um 70-80% zurückgegangen ist. Und wie gesagt, wenn man weiß, was da alles zusammenhängt und Vögel, Nahrung und alles, was da dabei ist, dann ist das wirklich erschreckend. Und wir können uns nur ganz sicher sein, unsere Schädlinge werden bleiben, weil denen geben und bieten wir einen Grund. Aber die Nützlinge und Gegenspieler und auch die, die einfach nur leben wollen und auch Recht drauf haben, die verschwinden.
Ja.
Und da aber nicht unbedingt nur deshalb, weil es wirtschaftlich notwendig ist. Das stimmt gar nicht. Sondern weil wir oft gar nicht dran denken, weil es uns gar nicht bewusst ist, weil wir es nicht am Schirm haben. Ja. Wir mähen so oft so viel mit einer Technik, die nichts mehr übrig lässt. Ja, und es ist aber nicht unbedingt notwendig. Abgesehen davon, dass die Milchpreise und die Fleischpreise, wenn man das alles zusammenrechnet und wenn man drauf kommt, dass die Betriebe und die Förderung eh nicht leben könnten und so weiter. Abgesehen davon, dass das von dem her schon keinen Sinn macht, ja, diese Produktion ständig auf die Spitze zu treiben, ja, ist es auch so, dass es eben nicht viel ausmachen wird, wenn man ein paar Stellen ein bisschen später, ein paar Sachen ein bisschen anders machen wird. Wird auch viele Auswirkungen wahrscheinlich auf die Gesundheit haben und auf andere Dinge auch, ja.
Und damit aber auch wieder auf die menschliche Gesundheit.
Ja, klar, und auf die wirtschaftliche, auf den Betrieb und so weiter. Ja. Aber ich glaube, da könnte man ganz viele Dinge tun, wenn uns das bewusst wäre, ein bisschen andere Techniken und so weiter entwickeln, ein bisschen was auch stehen lassen, dann kann wieder mal was blühen. Es ist erschreckend, wenn man heute von Kindern hört, dass eine Löwenzahnwiese eine Blumenwiese ist, ja. Ich meine, ein größeres Zeichen von einer Übernutzung, wie diese rein gelben Löwenzahnflächen im Mai, gibt's eigentlich nicht. Weil es zeigt einfach nur, dass so früh gemacht wird, dass der Löwenzahn das Einzige ist, was ihn aus das hat.
Der Löwenzahn, der halt auch am Straßenrand durch die härtesten Bedingungen.
Ja, und vor allem, der halt einfach so schnell ist, gell?
Ja.
Und ja, die anderen Sachen schaffen es halt nicht mehr. Ja, wie soll der Insekt irgendwas haben, wenn nichts mehr blühen kann? Und da im Übrigen ist es wichtig, dass man versteht, dass es nicht um irgendwelche Blühmischungen geht, die man irgendwo alibihalber hinsaht. Sondern es geht um die große, um die Bandbreite an heimischen Orten, ja, die da ist. Man sagt so über den Daumen, so als Faustzahl, so dass man so grob mit pro Pflanzenart mit 10 Tierarten rechnen kann.
Also pro Pflanzenart?
Art, ja. Und da reden wir halt natürlich in erster Linie über Insekten, weil es halt so eine große Gruppe an Tieren ist. Ja. Das heißt, das macht einen großen Unterschied, ob ich jetzt auf einer Wiesen eine Handvoll Pflanzenarten habe oder auf so einem richtig schönen, vielfältigen Standort 100 Arten von Pflanzen habe.
Also du meinst, wie viele Insekten oder Tierarten ich quasi ernähren kann von einem Feld, sagen wir einfach mal. Wie
diverser Lebensraum sein kann.
Ja.
Das geht's. Ja.
Das fest zusammen. Ja. Ja.
Und das ist uns oft nicht bewusst. Was ich also damit sagen möchte, ist, wir müssen ein bisschen reflektieren, wir müssen schauen, nicht jede unserer sozusagen schlechten Entscheidungen sind auf böse Absicht, sondern oft auf Nichtwissen beruhend. Und das müssen wir uns anschauen. Und eben auch auf Abstumpfen, auf nicht mehr wahrnehmen und so weiter. Und deshalb ist diese Reflexion so wichtig. Was ich damit aber auch sagen möchte, ist, dass es ganz wichtig ist, dass uns bewusst wird, dass es alles sehr individuell ist. Ja, ich maße mir jetzt nicht an, einen moralischen Kompass sozusagen geben zu wollen. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Es wird viel Leute geben, die sagen, also wie ich das mache, das will ich überhaupt nicht, weil ich bin vegetarisch oder vegan, ja. Und ich möchte Tiere halten oder Tiere töten, möchte ich nicht. Ich bin ein Omnivor, ja. Mhm. Ich bin Fleischfresser unter anderem auch oder Allesfresser eben mit diesem Anteil dabei. Nutztiere, bin damit aufgewachsen und bei mir ist es so, dass ich für mich die Verantwortung sehe, dass ich ihnen ein schönes und lebenswertes Leben geben möchte und auch einen überraschenden Tod. Mhm. Ja. Der Punkt ist, ich habe diese Verantwortung, dass ich in meinem Bereich, also für mich ist es so, diese Verantwortung übernehme, dass es den Tieren gut geht. Ja. Und so sehe ich für mich, dass ich auch Fleisch essen kann. Das kann jemand ablehnen, das ist auch okay, ja. Ich halt die Haltung auch für wichtig, ja. In der Landwirtschaft als ergänzend, ja. Es gibt oft diese Idee, dass man ohne Tiere viel mehr Menschen ernähren könnte, wenn Landwirtschaft keine Tierhaltung inkludieren wird. nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig, ja. Also wenn man Flächenkonkurrenz in der landwirtschaftlichen Produktion vom Lebensmittel und zum Futtermittel hat und dann Verluste und so weiter sieht, dann ist das richtig. Aber so war Tierhaltung nie gedacht. Tierhaltung war immer ergänzend gedacht. Ich kann halt, und gerade jetzt als Bergbauernbetrieb, ja, nicht auf jeder Fläche was anbauen. Aber ich habe Flächen, wo ich Tiere haben kann, die halt Zellulose in für mich verwertbare Kalorien und aber auch Nährstoffe auch dann über den Mist sozusagen auch wieder für Flächen umwandeln können. Das heißt, ich habe da sozusagen eine andere Nutzungsmöglichkeit. Für mich ist das ein ganz wichtiger Teil davon. Im Übrigen auch ganz viele Teile der Biodiversität, die wir haben, hätten wir nicht, wenn wir keine Tierhaltung hätten. Ja? Also was jetzt schöne, artenreiche Wiesen betrifft, wobei, wie ich vorher schon gesagt habe, das kann sich ja wieder ad absurdum führen, wenn wir jetzt die Bewirtschaftung so in eine Richtung führen, dass der Artenreichtum wieder verschwindet. Aber zurück nochmal, ich halte das für mich wichtig, aber jeder muss das für sich selber entscheiden und so zu sagen, wo steht man? Und wirklich auch sagen, was kann ich verantworten und welche Verantwortung übernehme ich dadurch aber auch? Also wenn ich etwas verantworten kann, muss ich auch Verantwortung übernehmen und kann auch was machen. Was kann ich da sozusagen auch beitragen? Und ja, deshalb gibt es da große Bandbreite an Möglichkeiten. Es ist ein großer Unterschied zwischen der Plantage, der konventionellen, ja, und und der kleinen Mischkultur. Es ist ein großer Unterschied zwischen der, weiß nicht, der Nadelwaldplantage, ja, und dem Urwald. Es gibt immer große Bandbreite. Und es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht um nur Schwarz und Weiß geht. Ja, es geht nicht darum, ich muss nicht eine Extrem gegen das andere Extrem aufspülen, sondern es gibt dazwischen ganz, ganz viel Grau, wo man sich halt je nachdem, ja, bewegen kann.
Ja.
Das ist wichtig, das muss man verstehen. Und das ist auch Teil dieser Reflexion. Ja, und das war es eigentlich. Wenn ich diese drei Säulen so zusammennehme, kann ich mir davon eigentlich alles ableiten. Von der Natur lernen, übertragen in Kultur, schauen, dass ich Kreisläufe schaffe und dass ich das, was ich tue, verantworte, hinterfrage, ja, reflektiere und sozusagen da versuche, möglichst verantwortungsvolle für die Natur, für mich, für die Gesellschaft verantwortungsvolle Lösung zu finden.
Ja.
Dann habe ich Permakultur. Und aus dem Grund, habe ich vorher schon gesagt, gibt es Betriebe, die machen das fantastisch und haben von dem Namen nie gehört. Weil es eigentlich ganz logische Zugänge wären, ja, finde ich halt, ja.
Ja.
Und nicht so weit weg. Und auch nicht so, wie soll ich sagen, die müssen nicht nur rein idealistisch sein. Die haben schon da geht es schon um Wirtschaftlichkeit. Das heißt, vom reinen Idealismus wird es nicht ausgehen.
Das wäre
so. Idealismus kann dabei sein, aber das ist ja nicht allein. Also das muss schon natürlich auch laufen. Wie ich es vorher mit den Rindern und den Menschen bei mir gesagt habe. Ja, also, bei mir kommt immer das Thema, ja, der Betrieb ist bekannt und da kommen auch Kurse her und was auch immer und du hast noch eine Firma und ja, ist ja klar, dass du davon leben kannst. Ja, um das geht's gar nicht. Sicher mache ich noch zusätzliche Sachen und sicher wäre ich auch blöd, wenn ich diese Sachen dann nicht nutzen würde. Ich meine, hallo, wo sind wir denn? Ja, aber auf der anderen, ich kann es ganz einfach überbrechen auf gleich großer Betrieb, nur die Rinder. Oder die Rinder und den Enzian und die Zäulen schauen ganz anders aus. Weißt du, was ich meine?
Ja, total, ja.
Abgesehen davon habe ich mich vor einigen Jahren von der Grafförderung verabschiedet, weil es ohne ausgeht. Und das ist wieder ein anderes Thema.
Ja.
Aber ich weiß, dass das für ganz viele Betriebe natürlich auch nicht leicht oder auch gar nicht möglich ist. Aber ich möchte nur vielleicht ganz kurz, entschuldige.
Alles gut.
Entschuldige, das ist alle noch abschließen, weil ich habe den Gedanken aus dem Kopf und ich vergesse es wieder. Und ich glaube, es ist wichtig, um das Ganze abzurunden.
Gerne.
Ist, was jetzt noch einmal das wirklich ausmacht. Ich habe die drei Säulen gesagt, aber was es ausmacht, ist sozusagen auf Basis dieser Säulen, auf dem Verständnis der Natur und dem Verständnis der Geschichte, sich selbst einen Weg zu finden. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Hier im Projekt haben wir gesagt, das sollte einfach auch sorgen, dass es einen Weg braucht, einen individuellen Weg, der für jeden ein bisschen anders ist. Ich glaube, eines der ganz großen Probleme, das wir haben, ist diese Gleichmacherei in der Landwirtschaft, dieses Schema F, überall gleich. Man will ein Rezept haben. Und man vergisst, dass man sich selbst was am Betrieb aufbaut. Und ich halte das halte ich für ein totales Missverständnis. Jeder Betrieb muss anders sein. Ja. Ja, wenn ich zwei Permakulturbetriebe sehe, die gleich sind, da hat einer ein Problem, ganz, ganz sicher. Ja, aber es kann nicht sein. Ich habe überall andere Lage, anderes Klima, anderen Boden, aber auch andere Lage im Sinne von Marktsituation. Aber vor allem, ich habe überall andere Menschen mit anderen Interessen, ja, Vorlieben, Stärken, Schwächen, Fähigkeiten, Hintergrund, Ausbildung, was auch immer.
Ja.
Es wäre ja verrückt, auf diese Sachen nicht einzugehen. Ja, auf die, einerseits auf diese persönlichen Hintergründe, aber auch auf diese Ressourcen nicht einzugehen. Also brauche ich einen individuellen Betrieb. Im Übrigen kann ich das von den Kulturlandschaften da ganz gut sehen, gell? Wenn man sich nämlich alte Kulturlandschaften anschaut oder überhaupt anschaut, wie zum Beispiel im Alpen, also nur den Alpenbogen jetzt anschaue, ja, wo ich einfach zum Teil eine sehr ähnliche Situation habe, aber in ganz vielen verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Kulturen, sieht, was da Leute für unterschiedliche Lösungen mit den gleichen Problemen sozusagen gefunden haben. Diese Vielfalt, die man da schon sieht, ja, das ist ein Beispiel sein, oder? Das ist total spannend. Überall ist ein bisschen anders, schmeckt es ein bisschen anders, sind die Leute ein bisschen anders.
Tja, was Schönes.
Genau um das geht's. Das ist was, Vielfalt ist was Schönes, ja. Unterschiede müssen nicht, wir brauchen nicht immer, das halte ich für einen totalen Blödsinn, immer so hinzugehen und sagen, wir wollen alle Unterschiede wegmachen.
Das muss ja immer schmecken wie daheim.
Ja, ob das da ist oder auch gesellschaftlich, Unterschiede ja immer weg, und ich finde das total komisch. Ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit Unterschieden. Unterschiede sind, das, man darf sie noch nicht bewerten, ja. Die können da sein. Vielfalt ist schön, ja. Es kann keine Unterschiede geben. Es soll sie geben, es gibt sie ja einfach offensichtlich. So zu tun, als gäbe sie nicht, finde ich nicht richtig, aber man darf sie nicht bewerten, ja. Und das ist doch auch so, diese Unterschiede sind doch super. Wir haben so viele Möglichkeiten, so viel Vielfalt, das ist doch fantastisch.
Weil ich aus allem lernen kann.
Ja, und weil alles für sich steht. Und einfach, das wäre so langweilig, wenn alles gleich war.
Ja.
Das ist für mich die langweiligste Vorstellung überhaupt. Und da können wir das lernen, wir haben diese Individualität. Und so ist jeder Betrieb anders. Und die Idee zu haben, alle müssen gleich sein, dann müssen auch so eine Lösung haben. Ein Permakulturbetrieb. So, jetzt machen wir das. Was hast du alles? Du hast Teiche, du hast Schweine, du hast das. Das brauche ich jetzt alles. Check. Ja. Das ist doch absurd. Ich muss was Eigenes machen, was zu mir passt. Und ich muss für mich eine Lösung finden.
Und das, was für mich heute bei dir rauskommen ist, dass es auch wachsen muss sogar.
Das ist das Nächste. Ich habe den Hof jetzt schon doch 14 Jahre schon, dass ich jetzt selbst dafür verantwortlich ist. Die Zeit ist verflogen. Ja, ich fühle mich jetzt auch noch nicht so alt und noch nicht so erfahren, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem ist so viel Zeit schon vergangen. Und allein, dass ich den Hof jetzt verantwortlich führe, ja, und ich denke mir, da habe ich auch ganz schöne Lernkurven gehabt, ja. Auch wenn ich zu jeder Zeit geglaubt habe, dass ich viel weiß. Oder ja, zumindest ein bisschen was, ja. Hat sich unglaublich viel verändert. Es verändern sich die Lebenssituationen. Es verändert sich so viel, ja. Dass sich die Prioritäten verändern. Man verändert sich selbst als Mensch, ja. Das muss auch klar sein. Und da gibt's auch in der eigenen Persönlichkeit und da gibt's auch sozusagen, da gibt's auch Diversität über die Jahre.
Ja, klar.
Weißt du, da gibt's auch Veränderungen. Ich war mit Mitte 20 ganz anders wie mit Mitte 30 oder wie jetzt. Ja? Also da hat sich was verändert. Das muss auch einen Platz haben. Ja, zu sagen, starr, man macht das immer gleich. Fürchterlich. Finde ja übrigens das Fürchterlichste in der Landwirtschaft, wenn sich die Vorgeneration anmaßt, oft im guten Glauben, ja, Form übergeben, nur schnell sozusagen da irgendwie Tatsachen zu schaffen, dass einmal alles klar ist, was die nächste Generation die nächsten 40 Jahre machen muss, ja. Weißt du, also diese Idee zu haben, man weiß, was dann in diesem Zeitraum passiert, das ist einfach nicht gut.
Ja.
Da macht man sich, tut man sich selbst und auch den Nächsten nichts Gutes. Und deshalb diese individuellen Lösungen, wenn wir das schaffen, ja, wenn wir das verstehen, dann ist egal, wie es heißt, dann haben wir was weitergebracht.
Ja.
Das finde ich für mich die Quintessenz aus dem Ganzen.
Ich finde es ein mega schönes Konzept, auch wenn man bei dir jetzt oder bei euch auf dem Hof unterwegs ist, stellt man ja auch fest, dass es ja nicht rein Landwirtschaft ist. Also Permakultur ist ja nicht nur Landwirtschaft, sondern du hast uns jetzt heute auch die Erdkeller zum Beispiel gezeigt oder was ich auch schon, also dass man die Kühle oder diese permanente Temperatur, müsste man eigentlich viel mehr sagen, diese permanente Temperatur, die im Boden vorhanden ist, die nutzt, um Lebensmittel länger zu halten, ohne Stromkosten zu haben. Oder was ich in warmen Regionen gesehen habe, ist, dass man versucht, Weinstauden übers Dach wachsen zu lassen, damit im Sommer, wenn dann die Blätter da sind, einfach nochmal isoliert wird und so weiter. Das gehört ja eigentlich auch alles mit dazu.
Das ist ja, das geht, wie ich es vielleicht ganz am Anfang schon gesagt habe, es geht ja automatisch, wenn du dich für was interessierst, ja, wenn du Dinge machst, wo ein bisschen, wo ein Herz drin liegt, ja, wo wenn man jetzt Landwirtschaft betreibt, weil man sonst nichts eingefallen ist, ja, dann ist das vielleicht nicht der ganz richtige Zugang, ja, oder weil man einen Absprung nicht geschafft hat und eigentlich ganz was anderes machen wollte, ja, das war vielleicht, das gibt's auch. Ja. Wenn man es auch betreibt, weil man das wahnsinnig gern macht, dann gibt es da so viele Sachen, die interessieren und es geht immer weiter. Und das ist sogar eher das Problem, dass man so viele Ideen hat, dass es zu wird, dass man sie eigentlich sogar wieder, aber wirklich auch Systeme schaffen muss und Strukturen, wie man sie dann fokussiert und die richtigen Prioritäten setzt, dass nicht zu viel ist, weil, weißt du, wenn man sich mit was beschäftigt, dann liest man sich da ein oder sieht das oder jenes, lernt, interessiert sich und dann kommt die nächste Idee und die nächste Idee und die nächste Idee. Wir haben und viel, und da geht's uns nicht, da sind wir nicht die Einzigen. Wir haben oft so viele Ideen und Möglichkeiten, auch neue Geschäftsideen oder Geschichten, die wir machen könnten oder Produkte. Da gibt's so viele. Und da werden sicher viele erfolgreich, nur du kannst nicht alles machen, weil nicht alles geht. Ja, manche werden vielleicht auch nicht erfolgreich, weiß ich nicht. Aber ein paar von den Ideen, die wir so gehabt haben, haben auch andere nachher noch weitergemacht und sind erfolgreich gewesen.
Cool.
Und sind sie immer noch. Aber die, was ich damit sagen möchte, ist, da ergeben sich so viele Sachen draus. Gell? Und einfach, weil man interessiert ist. Ja.
Ja.
Das kennt doch jeder, wenn man irgendwo für irgendein Thema brennt, da tut man sich mit dem Lernen nicht schwer. Und dann weiß man gleich mehr wie in dem Thema, wie man sonst irgendwie reingeprügelt kriegen könnte. Ja, das geht ganz schnell.
Ja.
Und das ist da auch das Gleiche. Und dann hast du viel, wie gesagt, du musst dich dann aber fokussieren auf die Sachen. Das ist eher das Problem, dass du viel hast. Ja. Aber dann kommen die Sachen von selbst. Ja. Dann ist der Erdkeller der nächste Schritt, weil du machst dir immer Gedanken über Energie und Ressourcen und denkst, boah, ja, möchte ich das machen. Da kommen die Sachen von selbst. Das ist aber das, wie gesagt, das ist das Spannende. Du kannst ganz viel von deiner Kreativität da einbringen, einfließen lassen. Ja. Und das eben ist verschwimmt. Das Verschwimmen von Arbeit und Freizeit, das passiert, das hat auch Nachteile. Das ist nicht ganz ungefährlich, ja. Und man kann mit den schönsten Sachen sich auch überarbeiten und überanstrengen. Das kann auch sein. Also man muss aufpassen. Aber es hat auch ganz viel Schönes, ja.
Das wäre jetzt noch ein Punkt gewesen, den ich fragen wollte. Also, weil ich jetzt auch schon ab und zu hört man es oder liest man es ja von Freunden oder von dann irgendwie im Internet. Ah, lass uns in Portugal ein Grundstück kaufen und dann machen wir da einen Permakulturhof auf und so weiter. Aber, worauf ich nur hinaus möchte, also angenommen jemand...
Aber auf das muss ich trotzdem jetzt was sagen,
okay,
ja.
Okay, gleich. angenommen jemand wäre so ambitioniert und wird das machen wollen und so weiter und so fort, hat vielleicht auch das nötige Kleingeld, um sich da erst einmal über Wasser zu halten, bis es dann soweit ist. Wie viel Zeit steckst du momentan jeden Tag in den Hof? Und also Frage 1 und die zweite Frage, die damit zusammenhängt, ist, fahrt ihr auch mal in Urlaub oder ist das für euch hier so erfüllend, dass ihr sagt, ich will gar nicht weg?
Okay, gibt's ganz viele Sachen dazu sagen. Also ja, doch, ich will weg. Obwohl es erfüllend ist, ja?
Ja.
Gell? Weil die Welt einfach nur so viel mehr zu bieten hat, ja? Also, aber ich möchte noch ganz kurz, bevor ich auf die Arbeitsgeschichte eingehe, muss ich zum Portugal-Ding was sagen, weil war jetzt gerade so aufgelegt, ja? die Geschichte ist ja die, wenn es ums Reflektieren geht, müssen wir das auch reflektieren. Und wir müssen aufpassen. Nur weil wir uns das leisten können, vielleicht aus unserem wirtschaftlichen Background, muss man uns immer überlegen, was haben wir für einen Impact, wenn wir woanders was machen. Selbst aus guten Überlegungen, selbst aus einem ganz alternativen Background, ja, kommend, kann unsere Handlung auch zu einem Landgrabbing woanders werden. Wir können Preise in die Höhe treiben, wir können Sachen auch, also da, wir müssen sensibel sein bei dem. Es kommt immer darauf an, wie man Sachen macht. Ich sage nicht, dass jedes Projekt von Mitteleuropäern in irgendwo in den schönen, warmen, aber möglichst billigen Gegenden schlecht ist, gar nicht, sage ich nicht, ja. Aber wir müssen einfach die Sachen auch reflektieren. Gell? Nur weil für uns ist vielleicht mit deutschem Einkommen, wo man ein paar Jahre gearbeitet hat oder vielleicht irgendwie noch ein Haus oder eine Wohnung oder irgendwas, was man gehabt hat, ist es vielleicht ganz leicht, einen Hof in Portugal zu kaufen. Aber das hat auch, das hat auch einen Impact auf die Gesellschaft dort. Und das darf man nicht unterschätzen. Also nur, man muss immer aufpassen, nur weil, ich finde es immer wichtig, dass uns das klar ist, nur weil wir es kennen, weil wir es uns leisten können, heißt nicht alle, dass wir es machen sollen. Vielleicht nur einmal so. Wie gesagt, gibt tolle Projekte auch. Sag ich nicht. Soll dann nicht jeder sofort.
Ja,
ich will nicht mehr, aber ich will das einfach nur generell einmal gesagt haben, weil das hat, das man unterschätzt das oft, ja, was das bedeutet.
Ist eine gute Perspektive, ja. Eine zusätzliche. Ja.
Das andere, und ich kenne beides, gell. Ich kenne total gute, super und auch toll integrierte Projekte, die da super Mehrwert für die Gesellschaft waren, und ich kenne auch die was ausgezogen haben aus der Gesellschaft. Ja? Also ich kenne beide Sachen und deshalb bin ich da ein bisschen sensibel drauf. Zurück zu dem anderen. Wie viel Arbeit steckt man rein? Das kann ich so ganz schwer sagen, weil ich stecke momentan ganz viel Sachen, ganz viel Arbeit. Ja? Das ist momentan ein bisschen, momentan bin ich wahrscheinlich sicher auch ein bisschen auf Anschlag, ja. Aber das liegt an mehreren Gründen. Das ist, wir haben ganz viele spannende Projekte in der Firma. Wir haben ein Buchprojekt gerade am Laufen. Ich habe zwei kleine Kinder und den Hof, und es passiert da viel, und es waren bei uns auch jetzt viele Umbrüche, ja. Wir haben diese letzten paar Jahre auch genutzt, um viele Sachen ein bisschen auch zu hinterfragen, auch uns selbst zu evaluieren und zu überlegen, wo wollen wir Veränderungen, was hat sich eingeschlichen, wo wollen wir vielleicht auch hin in ein paar Jahren. Also das war
Säule 3.
Genau. Du kannst diese Reflexion halt auch am allerleichtesten machen, muss man ehrlich sagen, das ist halt so, wenn man aus irgendeinem Grund einmal ausbremst wird. Weißt, wenn das ganze Werk läuft, dann kommst oft weniger leicht zum Nachdenken für Sachen, und dann macht vielleicht für gewisse Dinge Reflexion, aber für andere nicht, weil jeder hat seinen blinden Fleck. Und das hat uns schon viele Sachen erzeugt. Einfach einmal im 20er Jahr zum Beispiel einfach einmal ein bisschen diese Zeit, wo einmal nichts gegangen ist, ja, wo man sehr viel Zeit für sich auch verbracht hat, hat mir persönlich schon auch ein paar Sachen gezeigt, wo ich vielleicht zu viel gemacht habe, oder wo ich Sachen gemacht habe, die eigentlich, wo ich gewusst habe, dass ich Dinge vielleicht sehr gern mache, aber zu viel davon. So dass ich es deshalb nicht mehr so gern mache. Also wo ich wieder sozusagen die Verhältnismäßigkeiten sozusagen gerade rücken muss.
Ja.
Das ist für mich ganz wichtig. Ich weiß, das ist ganz schwierig, aber ich finde es immer so schade, wenn man Dinge aufhört, weil es dann zu viel wird, obwohl man es eigentlich gern macht. Aber immer ist so das Kind mit dem Bade ausschüttet, ja, wenn man den Punkt nicht findet, dass man es wieder auf das Level bringt. Und für mich war das tatsächlich, was das betrifft, ein bisschen ein Segen, wieder Sachen zurechtzurücken. Ich bin noch nicht dort, das ist ein Prozess, das ist ein Dampfer, der nicht so schnell zum Umdrehen ist. Ja? Mhm. Oder zu Umdrehen, muss auch nicht sein, aber Kurskorrekturen sind ein Thema. Aber die Idee ist immer, also ich finde halt, kleine Kurskorrekturen, die halt auf langfristige Auswirkungen haben, ja, eine schöne, ja. Wo im Gegenzug halt eine falsche Richtung langfristig eine sehr schlechte Auswirkung haben können, ja. Und da hat sie jetzt einiges getan. Also ich bin deshalb ein bisschen am Umschichten. Deshalb Arbeitspensum momentan sehr hoch, aber momentan erfüllend hoch, ja. Was gut passt, was eben mit diesen Maßnahmen auch zu tun hat. Der Hof, die Arbeit am Hof ist für mich momentan die Entspannung dabei. Also wenn ich aussehe, landwirtschaftliche Arbeiten mache, ist das eigentlich zwar einmal anstrengend und körperlich anstrengend, aber das brauche ich, damit ich die anderen Sachen schaffe.
Also ja, das heißt,
ein blinder Fleck für mich, neige ein bisschen zur Büroflucht. Ja,
das wollte ich gerade sagen.
um rauszugehen. Also alle Leute, mit denen ich arbeite im Büro, wissen das, dass ich das auch selber weiß. Ja, das ist mein blinder Fleck. Also, aber ich muss es natürlich auch oft machen, weil ich im Hof schauen muss. Aber das brauche ich ein bisschen als Ausgleich, weil wenn es um draußen eben die Sachen zu machen. Also ja. Das ist für mich weniger Arbeit als sehe ich weniger als Arbeit, sondern als Ausgleich. Obwohl das oft auch halt sehr lange Tage sein können. Ja? Das ist das eine. Mhm. Bei der Landwirtschaft haben wir aber Phasen. Das klingt, wenn ich das jetzt so sage, klingt das so wie dieser klassische Hobbylandwirt, der sowas sagt. Das ist es nicht, ja. Also, es ist nicht, ich bin kein Hobbylandwirt. Ich wohne auf dem Hof und ich mache die ganzen Sachen, ja. Ich habe natürlich auch Leute, die mithelfen, ja. Wir machen Sachen gemeinsam, aber es ist nicht so, dass ich das alles delegieren könnte. Also, das heißt, wir sind als Team, wir arbeiten mit mehreren Leuten zusammen da, aber da ist ganz viel Leute in Ausbildung, dem mir mithelfen, aber das ist es eigentlich auch schon. Gell? Also nicht so delegierbar. Noch einmal zurück. Man kann von allem zu machen. Das ist immer so. Das heißt, das muss man immer ein bisschen einatmen. Ich bin ganz stark dabei, wie ich schon gesagt habe, das Leben zu vereinfachen, ja, wieder sozusagen Prioritäten ein bisschen anzupassen. Das passt auch gut, weil das Schöne in der Landwirtschaft ist, ja, und das Schöne auch in dem Klima, in dem ich bin, ist, man hat Phasen, wo man sehr viel hat. Der Frühling, klassisch, ja. Und man hat Phasen, wo man dann Ruhe hat. Und das ist der Winter. Und diese Phasen brauche ich und die sind wichtig. Und der Dezember und der Jänner und Teile des Februars, die nehme ich immer für mich her. Weil das ist meine Urlaubszeit, ja. Und da kann es sein, und eine ganze lange Zeit bin ich da auch nur da, ja. Und es gibt wirklich, das ist dann was wahnsinnig Schönes, wenn es dann wirklich einmal einen Meter Schnee draußen hat und du nichts da kostest, selbst wenn du willst. Das ist nämlich auch das. Man muss ja, es braucht manchmal auch diese Bremse von außen. Und ein schöner und so ein richtig verregneter Tag, ja, wo ich mir weiß, ich kann da draußen nichts machen und ich kann mit keiner Maschine irgendwo hinfahren, sondern oder im Boden irgendwas machen, weil es eben so ist. Das ist auch wirklich was Schönes. Mhm. Wenn man von der Natur sagt, kriegt jetzt ein bisschen mal Pause. Ja, jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man diese Pausenzeiten nicht mit Büroarbeit vollsteckt, ja. Aber das meint man, dass man die Erholungszeiten auch hat, aber das ist dann das nächste Thema, aber das ist wichtig. Es ist so, ja. Aber das ist total wichtig. Es ist dieser Winter ist wichtig. Diese Phase. Und da gibt's natürlich auch Urlaub und da besucht man entweder Freunde irgendwo oder schaut sich auch irgendwo ganz woanders zusammen. Cool. Und da habe ich persönlich jetzt tatsächlich auch nicht das Problem, ich kenne noch ein bisschen zu der Generation, die wahnsinnig gern reist noch, ja, und ich weiß, es ist ein Thema, wie man reisen ist ein Thema, ja, ein Ressourcenthema und so weiter, aber das, was man verliert, wenn man, ich weiß nicht, keinen Perspektivenwechsel hat, ja, diese, wie soll ich sagen, das war so ein bisschen so meine Zeit, ja, so Schule und Studium und so weiter, das, wie wichtig das ist, dass man auch was sieht von der Welt, ja, diese anderen Perspektiven zu haben, wie andere Menschen leben und was da es gibt. Das, was man da verliert, wenn man das nicht sieht, das ist heute für so viel schlimmer, ja, wie das andere. Man kann so oder so reisen, ja. Es gibt da mehrere Möglichkeiten und ich halte Reisen für ganz, ganz wichtig.
Ja.
Ich halte sogar für notwendig, dass jeder und auch alle Bauern einmal rausgekommen aus ihrem Tal, ja.
In eigenen Kulturkreis verlassen,
ja. Extrem, extrem wichtig.
Sprichst mir aus der Seele. Ich sehe das eins zu eins genauso.
Ja, und deshalb, das mache ich ja wahnsinnig gern. Ja. Cool. Das gehört dazu.
Wo warst du am liebsten bis jetzt?
Am liebsten? Kann ich gar nicht sagen. Oh, es ist schön. Ich finde.
Oder am eindrucksreichsten. Was war da für dich so der Highlight?
Tatsächlich, ich bin da fürchterlich, was das betrifft, aber das kann ich gar nicht. Also ich finde überall irgendwie was für mich. Also mein Thema ist, ich bin nicht so der Mensch fürs zu heiße.
Okay.
Da habe ich ein bisschen, also schon auch oft total spannend, kulturell, ja, aber da geht mein Körper einfach. Geht da nicht mit. Okay. Das schaffe ich nicht, ja.
Okay, alles klar.
Ja. Nein, aber ja. Ich bin viel und gern.
Cool, mega.
Aber Highlight tun wir wirklich schwarz im Sommer.
Alles gut, ich bin aber komplett bei dir. Ich finde es auch super wichtig, einfach mal so einen Perspektivwechsel und raus aus dem eigenen Kulturkreis und raus aus und auch mal rein, vor allem in ungewohnte Situationen, rein in so geht's auch anders, ja, und wie gut geht's uns teilweise auch.
Und das Ganze nicht nur virtuell.
Ja, unbedingt.
Es ist ja unbedingt, ja. Und ja. Das ist ein bisschen schade. Die Welt ist leider aktuell wirklich um vieles kleiner geworden. als sie noch vor nicht allzu langer Zeit war.
Gefühlt. Wegen den Dingern hier?
Meinst Nein, du, nicht nur was? Wegen den Dingern hier, sondern einfach auch, ja, es hat sich einfach auch die geopolitische Lage in der Richtung entwickelt, also viele Sachen und viele Länder und Möglichkeiten, wo man, weißt du, so sind momentan stehen, gefühlt nicht mehr ganz so offen, wie sie noch vor einiger Zeit waren. Ja.
Ja.
Das ist schade, aber ich hoffe, es wird sich wieder ein bisschen verbessern.
Das hoffe ich auch, ja. Da bin ich komplett bei dir. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 5 Stunden weiter quatschen.
Egon, du wirst nichts mehr hören.
Das, was für mich jetzt nochmal rausgekommen ist, ist, ja, es rentiert sich, auch finanziell sowas zu machen.
Muss ich, sonst kann ich es nicht tun.
Genau, ja. Also sonst wird wahrscheinlich das System an sich auch gar keinen Anklang finden. Und also es hat den Vorteil, es lohnt sich wirtschaftlich. Du kommst scheinbar im Gegensatz zu anderen sogar ohne Wirtschaftsförderungen aus. Und du schadest der Natur nicht und förderst sie vielleicht sogar.
Naja, schau, was jetzt die Wirtschaftlichkeit betrifft, nur ganz kurz. Es gibt, weißt du, es gibt alle Beispiele. Ich kenne Höfe mit 100 Hektar, die ohne Förderungen auf keinen Fall leben könnten. Ja, wo es nicht ausgeht. Und ich kenne Kleinstbetriebe, wirklich mit 2-3 Hektar, die da Gartenbaubetriebe aufgebaut haben, die ganz die Arbeitsplätze schaffen. Und die Familie versorgen. Weißt du, es gibt alles. Es gibt das Riesenspektrum. Man kann das alles nicht verallgemeinern, ja. Es gibt also alle Möglichkeiten. Und da spielt es jetzt gar nicht so sehr die Rolle, ob ich das jetzt Permakultur oder so nenne. Das ist nicht das Thema. Es kommt davon, welche Lösungen finde ich für meine Fläche. Wie kann ich auch neben dem sozusagen der Bewirtschaftung der Fläche, welche Lösungen finde ich aber auch sozusagen am Marktfuß zu fassen? Wie gut verstehe ich das? Ja? Und es gibt klar Leute, die haben mehr Talent, Dinge zu verkaufen als andere. Das ist einfach so.
Ja? Das stimmt, ja.
Und das muss ich halt auch finden, weil es muss mir bewusst sein, dass es sich immer da um einen Wirtschaftsbetrieb handelt. Es ist nicht so, dass jetzt einfach produzieren kommt alle und holt, ja, und da legt das Geld bitte hin und da holt die Waren ab. So ist es nicht. Das ist ja ein wirtschaftliches Unternehmen, die muss man sich überlegen. Und da gibt's immer Möglichkeiten, finde ich, ja. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Wie gesagt, und es darf auch bitte niemand erwarten, dass man jetzt da, sagen wir, wie das geht, ja, die Lösung präsentiert kriegt. Diese Lösung muss man sich selber finden. Das fängt einmal damit an, dass man sich selbst seinen Betrieb anschaut, dass man sich das Marktumfeld anschaut, dass man sich in sich geht und sagt, was kann ich denn überhaupt oder was, also, können, was nicht nur können im fachlichen Sinn, sondern vor allem was mag ich, wo steckt mein Herz drinnen? Weil nur das, was ich wirklich gern mache, mache ich ja gut und kann ich auch so transportieren. Ja? Also was ist denn eigentlich was sind meine Stärken, was kann ich wirklich gut, was möchte ich machen, wo möchte ich Zeit ein investieren, was wäre vom Markt her interessant? Und wenn ich dann eine Idee habe, auch so viel sein, dass ich mich hintersetze und dass ich einen Businessplan da mache, mhm, und dass ich das auch durchrechne und schaue, ob das überhaupt tragfähig ist, was ich mache, die Idee. Und dass ich dann schaue, dass ich sowas auch durchbringe. Wir haben in der Landwirtschaft nämlich vor allem auch ein Problem. Und das ist die Tatsache, dass wir Grundboden haben. Deshalb kriegen wir Geld von der Bank für die blödesten Ideen. Und die, ja, du hast eine Sicherheit. Gell?
Ja, ja.
Also es gibt kein kleines Unternehmen, jedes kleine Unternehmen, das jedes Startup, alle die anfangen, die müssen, also nicht jedes Startup, manche kriegen das Geld hinterher geschmissen, aber wenn man irgendwas, ein Projekt beginnt, ja, selbst die selbstständig macht, muss man sich überlegen, wie finanziert man das, wie geht das, man muss sich tatsächlich auch einen Businessplan überlegen, ja, und es ist nicht schlecht, dass man sich mal was überlegen muss, es ist meistens nicht lustig, ja, kommt auf den Typ drauf an, Typ Mensch, der man ist, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und in der Landwirtschaft macht man das ganz häufig eben nicht. Muss man es eben auch nicht machen, weil wir können mit der Christenschnapse da hingehen, wir können sagen, boah, wir hätten jetzt gern noch einmal noch einen größeren Traktor, weil wir ihn gern hätten. Ja? Weil wir glauben, wir brauchen den jetzt. Ja, ob wir das brauchen oder nicht, spielt auch keine Rolle. Und wir kriegen das Geld, solange unser Hof noch nicht so weit belastet ist, dass wir keins mehr kriegen. Ja, solange wir noch Sicherheit darstellen können. Das wird in der Regel nicht wirklich hinterfragt. Und die, die Businesspläne, die wir brauchen, um einen geförderten Kredit zu kriegen, die sind auch oft läppischer. Also das ist dann, das sind so mehr oder weniger Fertigformulare, hinterfragen, ob das jetzt wirklich notwendig ist, welche Maschinen die brauchen und sonst sowas, ob das wirklich Sinn macht, ob sie das jemals amortisiert. Solche Sachen, das wird in der Landwirtschaft zu wenig gemacht. Mhm. Ja, weil man eben die Sicherheit bieten kann. Es ändert sich ein bisschen, es wird immer besser. Aber wir haben immer noch zum Teil diese Strukturen. Und das halte ich eben für ganz, deshalb, das ist das für notwendig und auch, dass man uns das klar ist. Wir müssen uns das gut überlegen, was passt. Und schauen. Wie gesagt, es ist nicht immer einfach, es ist nicht für jeden Betrieb einfach keine Frage. Gell? Das ist nicht so. Also, man darf das auch nicht so lapidar dahinschmeißen und sagen, das kann auch jeder. Ja? Nein, es ist ein harter Weg. Es ist nicht leicht, selbstständig als Unternehmen, ob das jetzt, was für ein Wirtschaftsunternehmen, Handwerksunternehmen oder landwirtschaftliches Unternehmen, da selbstständig profitabel zu sein. Das ist nicht leicht, aber es geht. Mhm. Ja, also man muss einen Weg finden, was dann da alles die einzelnen Sachen sind, die da mit reinspüren. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn das Betriebe Förderungen nehmen. Ja, aber die Frage ist, mache ich die Sachen, damit ich eine Förderung kriege, oder mache ich Sachen, die ich machen möchte und kann die Förderung nur mitnehmen? Ja, also ist die Förderung, nimmt mir die Förderung das Denken ab, was ich tue, oder lasse ich das, was ich tue, fördern?
Schön wäre es.
Das ist ein großer Unterschied, weißt du, was ich meine?
Ich weiß komplett, was du meinst. Ich will nur da noch ergänzen, schön wäre es, wenn die Förderungen schon mal in die richtige Richtung laufen würden.
Schön wäre es, wenn es gar nicht notwendig wären. Ja. Schön wäre es, wenn die Lebensmittel den Wert hätten, dass man, und die Produkte den Wert hätten, und dass man nicht sozusagen den Leuten das über die Steuern das Geld wegnehmen müssten, dass wir es dann oft von hinten wieder verteilen müssten.
Ja.
Und weil so zielgerichtet sind sie nicht und so gut funktionieren sie auch nicht. Wenn irgendwas in der Agrarpolitik mal schieflaufen, wenn täglich eine Handvoll Bauern in so einem Land wie Österreich aufhören. Weil die auf die wird dann nicht geschaut, weil sonst würden sie nicht aufhören.
Ja.
Also irgendwas stimmt da auch nicht, ja. Wenn es weniger wird. Also ich bin jetzt von der Grundidee einer Produktionsförderung nicht überzeugt. Ja? Ich weiß, dass es die Betriebe halt brauchen, ich verstehe das alles. Und wenn ich halt sage, das braucht man nicht mehr, dann werden alle auf die Barrikaden gehen. Das ist schon klar, ich verstehe das alles. Aber das Grundkonzept halte ich nicht für richtig. Weil wir reden und argumentieren mit allen Sachen, die wir machen und allen Sachen, die auch sozusagen den unter Anführungszeichen nicht guten oder wenn man gegen Ökomaßnahmen oder irgendwelche Sachen argumentieren, dann argumentieren wir immer mit der Wirtschaft. Ja, aber wo haben wir denn Wirtschaft? Wo haben wir denn eine Marktwirtschaft in dem ganzen System? Das ist eine geförderte Planwirtschaft.
Ja.
Ja, Marktwirtschaft ist da nur, ja, die schwebt nicht mehr irgendwo so ein bisschen. Wo ist denn da Wirtschaft? Wir haben, also unser Agrarsubventionssystem in der EU, das ist außer marktverzerrend nur marktverzerrend. Wenn man ehrlich ist, ja. Und zwar auch global. Weiß ich nicht, ja.
Global sogar.
Ja, klar. Wir haben einen Einfluss auf viele landwirtschaftliche Märkte auf der Welt, ja. Wir sind ein wichtiger Player. Die EU ist ein wichtiger Player. Also, ich weiß es nicht. Ich bin von dem System nicht überzeugt, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, ja. Ich weiß, dass man sowas auch nicht so schnell ändern kann. Dass die Kollateralschäden gravierend werden. Weil wir uns zu sehr darauf verlassen. Und verlassen haben bis jetzt. Aber ich glaube nicht, dass es die Lösung ist. Oder die beste Lösung ist.
Glaubst du das?
Aber das macht man jetzt ein ganz anderes Fass
ja. auf. Gell? Ja, die Frage wäre natürlich jetzt, ob Permakultur die Lösung dafür sein kann. In der so.
Wenn ich die drei Säulen hernehme, ja. Wenn ich das hernehme, was Leute der Permakultur immer für ein Bild haben. Ich habe immer ein bisschen so wichtig und so. Ich habe eine gewisse Hassliebe mit dem Begriff, gell? Liebe, ja. Hassliebe deshalb, weil solche Begriffe gleich polarisieren und so klar, so ganz klar, so ein fixes Bild in den Köpfen der Leute hervorrufen. Und die Leute dann gar nicht mehr auf die Details und aufs Echte schauen, sondern einfach nur ein Bild haben und abgelenkt sind. Ja? Und glauben, Permakultur ist, ja, eine Gartenspirale, ein Hügelbeet. Was auch immer.
Wärmefalle,
ja.
Und so weiter.
Ja, Wärmefalle. Weißt, und auf das, und sagen, ja, wie sollte man damit, ja? Und vergessen, was das eigentlich sein kann. Weißt, das, mir geht's um die drei Säulen, mir geht's um diese Sachen. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Wenn man das sagen, ja, dann schon. dann ist das eine Möglichkeit, dass wir schaffen, dass Landwirtschaft nicht mehr nur, wie soll ich sagen, wie jetzt oftmals, nicht nur, aber wie jetzt oftmals ein Teil vom Problem ist, sondern dass es ein Teil der Lösung sein kann.
Ja, total. Ich glaube, dass es notwendig sein wird, früher oder später sein muss, weil wenn ich mir anschaue, wie viel künstlicher Dünger ausgetragen wird, wie viel gespritzt wird, wir Biodiversität verlieren. Es ist ja alles, so wie du sagst, es ist ja alles ein System und wir sind Teil dieses großen Systems. Macht Sinn, lieber dieses System an sich. Ich fand auch geil, dass du heute gesagt hast, du 80-20-Prinzip, ja, wenn 20% irgendwie, weiß ich nicht, von Käfern, Schnecken oder sonst irgendwas. Ja, das sind halt die 20%, aber dafür kriege ich halt 80% mit 20% Aufwand.
Ich mag es, großzügig sein zu können. Ja? Ich mag nicht jedem kleinen Ausfall hinterherlaufen müssen, weil ich weiß, dass meine Zeit viel wertvoller ist als dieser kleine Ausfall. Und das nicht meine, sondern jede Zeit von jedem, der an sowas arbeitet. Ja? Und es ist nicht immer notwendig, ein perfektes Ergebnis zu haben. Ja? Deshalb, es ist manchmal sinnvoll, perfekt im Sinn von hundertprozentiges Ergebnis, weißt du? Ja. Aber deshalb diese Idee, dass man mit einem 20-prozentigen Aufwand 80% der Ergebnisse erzielen kann, das ist, oder 80-prozentige Ergebnisse erzielen kann, das verfängt schon, ja.
Ja.
weil es ist nicht notwendig, also ich glaube nicht, dass du wirst das dann eher noch einmal sehen und morgen, wenn wir uns ein paar Kulturen anschauen, der Unterschied zwischen einer 80 und einer 100-prozentigen Karotten, das müssen wir mal einer zeigen, ja. Es ist nicht überall notwendig, ein hundertprozentiges Ergebnis zu haben. Da mache ich lieber 5 Sachen mit 80% als mit 100. Wie gesagt, es gibt Bereiche im Leben und in der Technologie, wo vielleicht das doch notwendig ist, dass wir alles an Energie reinstecken, um das perfekte Ergebnis zu kriegen, so gut es geht. Das Bestmögliche, aber es ist nicht überall notwendig. Und manchmal sterben wir da auch schon in Perfektion.
Ja. Und damit kommen wir wieder zurück, dass wir eigentlich nichts anderes als nackte Affen sind, gell? Oh Mann. Gut. Wie gesagt, wir könnten jetzt noch ewig weiter quatschen, aber ich habe jetzt auf jeden Fall und ich glaube die Zuhörer auch einen sehr guten Einblick und einen sehr intensiven Einblick auch nochmal bekommen in was ist Permakultur und dich auch nochmal kennenlernen dürfen als lebender Beweis, dass es auch funktionieren kann. Ich finde dieses Konzept mit den 3 Säulen finde ich super eindrücklich, auch verständlich. Auch dieses Dinge doppelt nutzen zu können, also zu sagen, ich habe eine Fläche, aber ich kann sie mehrfach nutzen, das bringt dem Ganzen die notwendige Wirtschaftlichkeit auch. Ja. Und dass es letzten Endes eigentlich Lebenseinstellung schon fast ist.
Ah, auf jeden Fall.
Damit das Ganze gelingen kann. Von dem her, tausend Dank erstmal für die ganzen Insights, die du auch teilst mit den ganzen Zuhörern und mit mir.
Sehr gern, war ein nettes Gespräch.
Ja. Magst du den Leuten vielleicht nochmal ganz kurz mitgeben, wenn sie irgendwie Beratung buchen möchten, wo sie auf euch aufmerksam werden oder wo sie euch finden können, wenn sie selber Lust auf so eine Führung haben, die ich jetzt mitmachen darf, wie sie auf euch kommen, wo sie letzten Endes auf dem Grammeterhof und auf dich treffen können?
Genau, am einfachsten am Grammeterhof. Auf grammeterhof.at findet man im Prinzip alles. Da kann man sich ein bisschen informieren, was wir machen. Wir haben ein bisschen Hintergrundinfo da. Wir sind dabei, dann hier in Bälde auch sozusagen wieder ein schönes Update unserer Website zu machen mit ein bisschen mehr interessanter Hintergrundinfo. Und dort findet man auch dann die Möglichkeit, für Projekte einfach Informationen zu finden. Da gibt's Beratung und Planung als eine Position, wo man sich vertiefend das anschauen kann. Und dann kommen wir in unser kleines Büro, nennt sich heute Permaculture Solutions GmbH. Da machen wir eben diese Projekte. Da sind wir ein Team an sehr ambitionierten Leuten, die sehr viel aus verschiedenen Bereichen mitbringen und genau. Und da helfen wir gern.
Mega, sehr gut. Buch hast du noch erwähnt, wann kommt das raus?
Im Herbst kommt eins raus, ja.
Im Herbst kommt das Buch raus?
Ja, also auf jeden Fall noch vor Weihnachten. Genauer Erscheinungstermin ist noch nicht da, ja. In dem Fall wird es ein Buch sein, das ich mit meinem Vater gemeinsam mache, ja.
Genau. Mega. Also wer dann ein Weihnachtsgeschenk braucht.
Könnte mir noch schon, vielleicht fällt es auf, ja.
Ist klar. Sehr gut. Also nochmal, Josef, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und ich freue mich auf morgen.
Genau. Ja, danke für das nette Gespräch.
Sehr gerne.